Willkommen zu Recent Terror Case am 5. März 2024. Mein Name ist Alexander Benesch und das folgende ist die deutsche Version der Sendung Friends and Enemies mit Jeff Nyquist zum Thema Okkultismus als Fundament des russischen Imperialismus. Nyquist beginnt mit Alexander Dugin. Dieser bezeichnet sich selbst als Philosoph und wird auch als solcher gehandelt, aber in Wirklichkeit ist er nur ein Instrument der russischen Strategie. Er wird manchmal als Putins Gehirn beschrieben, aber wie wir in seinen Schriften entdecken, möchte Dugin das Ende aller Tage herbeiführen, was eine sehr gruselige Vorstellung ist. Und ich habe ein Zitat dazu. Es stammt aus der vierten politischen Theorie, seinem Buch. Dugin schrieb, wenn die vierte politische Praxis nicht in der Lage ist, das Ende der Zeiten zu verwirklichen, dann wäre sie ungültig. Das Ende aller Tage sollte kommen, aber es wird nicht von selbst kommen. Das ist eine Art Aufgabe. Es ist keine Gewissheit. Es ist aktive Metaphysik. Er sagt fast explizit, es sei Magie. Es ist Okkultismus. Woher hat Dugin diese Endzeitvorstellung? Nun, er war Teil von einem Zirkel. Das Ende aller Tage war das große Ziel von der Gruppe Juschinski. Sein Kreis, aus dem er vor langer Zeit hervorgegangen ist. Es handelt sich um eine Gruppe russischer Okkultisten, die in den 1960er Jahren gestartet wurde und daran arbeitete, das vorsinnflutliche goldene Zeitalter zurückzubringen. Sie würden beim Bau des Turmbaus zu Babel in die Fußstapfen von Nimrod treten. Tatsächlich hat Dugin versucht, alle Kulturen und Traditionen nach der Formel dessen, was er Traditionalismus nennt, intellektuell miteinander zu verbinden. Das ist eine Art Anleihe bei Julius Evola. Lediglich die als Liberalismus entlarvte westliche Tradition ist von Dugins russischem Projekt ausgeschlossen. Laut Dugin müssen die Atlantiker, also der Westen, vernichtet und ihre Territorien eingenommen werden. Natürlich ist es kein Zufall, dass Dugin einer der führenden Befürworter der Invasion der Ukraine ist. Er hat die Ukraine von Anfang an verbal angegriffen und behauptet, dies sei Teil des letzten Krieges der Welt. Der Feind ist natürlich Nordamerika, Großbritannien, Australien, Japan, der Westen eben. Und natürlich ist Westeuropa diese kleine Halbinsel, die mit diesem Anglo-Inselreich verbunden ist. Dugin versucht, traditionelle Christen anzusprechen, aber in Wirklichkeit ist er ein Okkultist. Ich kannte einen Russen, der ihn in den 80ern kannte. Er war nicht nur ein Okkultist, er war ein Anhänger von Aleister Crowley, dem britischen Schwarzmagier. Vielleicht ist das also eine Einführung in das Thema und Tatsache ist, dass es einen Videoclip auf YouTube gibt, als Tucker Carlson Putin in Moskau interviewte und sich tatsächlich auch mit Dugin in Moskau traf. Alexander Dugin spricht darüber, wie wunderbar es war, wie er Tucker Carlson kennengelernt und ihm zugestimmt hat. Und natürlich war Tucker Carlson ein Fan von The Grateful Dead. Also erzählen Sie uns ein wenig darüber, was das bedeutet. Ich selbst fahre fort. Nun, es gibt interessante Studien von Wissenschaftlern, die sich mit der neuen rechten Bewegung befassen. Ich meine, sie nennen sich immer den neuen rechten Flügel, das passiert schon seit vielen Jahrzehnten, aber das ist nebensächlich. Es sind diese neuen rechten Typen, die sich mit psychedelischen Drogen beschäftigen. Sie versuchen eine Wiederverzauberung zu erreichen. Als die Aufklärung kam, das Zeitalter der Vernunft, haben wir die Maschinen erfunden, die Chemie entdeckt und wir haben die Biologie entdeckt. Wir haben herausgefunden, was Krankheiten verursacht und wie wir uns dagegen wehren können. Viele Menschen hassten die Vernunft und empfanden dies als Entzauberung. Man nimmt allem die Magie oder hält die Leute von der Magie fern. Und was diese Okkultisten erreichen wollen, ist eine Neuverzauberung von allem. Der Podcaster Joe Rogan sprach über Tucker Carlson, weil wir wissen, dass Tucker Carlson ein Fan dieser Rockbands der 60er Jahre wie Grateful Dead war. Sie beschäftigen sich intensiv mit LSD und verschiedenen sogenannten Philosophien und Praktiken. Und so stellt sich natürlich die Frage, hat sich Tucker Carlson irgendwann selbst mit Psychedelika beschäftigt? Ist er etwa selbst zum Okkultismus gekommen? Jordan Peterson hat über genau diese Themen gesprochen, die Wiederverzauberung, wir müssen die Menschen zu den alten Gewohnheiten zurückführen und das würde die Menschen gesund und glücklich machen und so weiter. Dugin kann behaupten, ein orthodoxer Christ zu sein, aber die Situation in Russland war kompliziert, denn als das Christentum in Russland eingeführt wurde, handelte es sich um das Christentum vom Typ des Oströmischen Reiches. Und natürlich kam nicht nur das Christentum nach Russland, zusätzlich kamen diese alten Mysterienkulte nach Russland und die Menschen in Russland beschäftigen sich bereits mit dem Schamanismus, dem Heidentum alten Stils und allen möglichen Dingen. Es gibt sogar Einflüsse aus Indien und Asien. Der Akademiker Christopher McIntosh sagt, dass die russische Sprache selbst bis zu einem gewissen Grad dem Sanskrit nahesteht. Dugin mag behaupten, im orthodoxen christlichen Spektrum zu agieren, aber das beinhaltet all die anderen Dinge, diese älteren Dinge, an denen er wirklich interessiert ist. Dugin versuchte in alle möglichen Formen des Okkultismus einzudringen, sogar in den Nazi-Okkultismus, und er versuchte die Gemeinsamkeiten zu finden. Er möchte eine weltweite Bewegung schaffen. Das soll grenzüberschreitend international sein. Und es ist ihm egal, ob sie auf diese eine oder die andere bestimmte Art stehen. Es ist ihm egal, solange der rote Faden Teil davon ist. Und so entsteht diese neue rechte globale okkultistische Bewegung, diese Wiederverzauberung. Nyquist fährt fort. Charles Upton hat ein wirklich dickes Buch geschrieben, ein großartiges Buch über Dugin, und Upton war auch der Typ, der dieses Buch über UFOs geschrieben hat, das heißt The Alien Disclosure Deception. Upton wies darauf hin, dass Dugins Christentum im Grunde eine Lüge sei. Er ist nicht ehrlich, und dann betrachten wir den Jushinsky-Kreis. Der politische Philosoph Erik Vögelin würde sagen, er habe sich einer Magnetisierung der gnostischen Frage verschrieben. Es ähnelt eher dem Marxismus. Aus diesem Grund versteht sich Dugin mit den Kommunisten. Er hat Büros im kommunistischen China, er versteht sich mit Muslimen, er versteht sich mit Okkultisten. Das liegt darin, dass es die Zerstörung des Seins selbst ist. Es war Erik Vögelin, der darauf hinwies, dass Menschen wie Dugin oder Karl Marx die von ihnen als mangelhaft und ungerecht empfundene Seinsordnung selbst zerstören und durch die schöpferische Kraft des Menschen durch eine vollkommene und gerechte Ordnung ersetzen wollen. Klingt etwa nach Utopismus, klingt nach Marxismus, aber es ist Zerstörung, es geht um Auslöschung und Zerstörung und es geht auch um den Verfall. Wenn man sein Wesen enthauptet, ist man ein Mörder Gottes, wie in Nietzsches Gleichnis vom Verrückten, der dann herauskommt. Nietzsche sagt, der Verrückte kommt heraus, wirft seine Laterne weg und sagt, Gott ist tot. Und dann schaut er auf die Menschenmenge, die sich um ihn versammelt hat, und sagt, du hast Gott ermordet, nicht wahr? Nun, das ist Dugins Publikum. Das sind die Okkultisten und die atheistischen, nihilistischen Marxisten und die Nazis und so weiter. Sie versuchen, das Sein selbst auszulöschen, weil sie mit der Welt nicht zufrieden sind. Sie wollen Götter sein und mit ihnen als Gott die Schöpfung neu beginnen. Ich selbst fahre fort. Man findet selten einen Akademiker, der wirklich versteht, wie gefährlich das alles ist. Denn normalerweise sind diese Akademiker oft sehr nachsichtig gegenüber der Esoterik, dem Okkulten, den Mysterienkulten, oder manchmal wollen sie einfach niemandem auf die Füße treten oder sie lieben die Kulte manchmal selbst. Aber dieses Zitat hier stammt von einem Akademiker, der es wirklich versteht. Und er sagt, der psychologische Mechanismus hinter dieser Sichtweise sei klar. Das Begehen ungeheuer böser Taten steht im größtmöglichen Widerspruch zu Gottes Willen. Der Täter ist der Ansicht, dass ihn ein solcher Akt des Widerstandes gegen den Willen Gottes auf eine Stufe mit Gott stellt, weil er damit einhergeht, Gott als ein Wesen zu behandeln, vor dem man weder Angst haben, noch dem man gehorchen muss. Und Dugin hat seine Treue zum linken Pfad des Okkultismus verkündet, der den Hass auf die Welt, das Eintauchen in das Böse und die Zerstörung umfasst. Seine Sympathie für die dämonische Sichtweise der Dinge manifestierte sich in seinem Lob für den russischen Serienmörder Andrei Chikatilo. Er nannte ihn einen Künstler des kosmologischen Gottesgesandten und er steht der nuklearen Auslöschung der Vereinigten Staaten positiv gegenüber. Sie glauben also, dass wir uns in diesem schlechten Zeitalter befinden, das Kali-Yuga-Zeitalter. Wir befinden uns im Kali-Yuga und wir müssen das neue Zeitalter, die neue Ära herbeiführen. Wir brauchen viel Zerstörung, um das zu erreichen. Nyquist fährt fort. Das ist ein altes hinduistisches Konzept. Das Kali-Yuga ist das dunkle Zeitalter im alten hinduistischen Denken. Und natürlich wurde mir gesagt, dass dieser böse Zirkel, zu dem Dugin gehörte, den Crowleyismus praktiziert und in dem Zirkel auch die Kinder der Generäle der sowjetischen Raketentruppen seien. Crowleys Buch Magik beschreibt den wichtigsten Teil der Magie. Und ich will das hier vorlesen, weil es ziemlich schockierend ist. Es ist Kapitel 12, dies ist im vierten Buch von Magie in Theorie und Praxis. Es heißt, vom Blutsopfer und verwandten Angelegenheiten. Es heißt, es ist notwendig, dass wir die mit dem blutigen Opfer verbundenen Probleme sorgfältig prüfen. Diese Frage ist in der Magie traditionellerweise von Bedeutung. Nun dreht sich die gesamte antike Magie um diese Angelegenheit. Insbesondere sind es alle assyrischen Religionen. Darauf beziehen sich die Rechte der sterbenden Götter und dann geht es weiter. Die Magier, die gegen die Verwendung von Blut sind, haben versucht, es durch Weihrauch zu ersetzen. Und dann sagt er, das ist nicht gut genug. Er sagt, das blutige Opfer sei zwar gefährlicher, aber wirksamer. Und für fast alle Zwecke sind Menschenopfer das Beste. Dann schreibt er, dass der wirklich große Magier sein eigenes Blut oder möglicherweise das eines Schülers verwenden kann und das ohne das physische Leben notwendigerweise unwiderruflich zu opfern. Ein Beispiel für die Opfer findet sich in Kapitel 44. Es gibt eine magische Operation von größter Bedeutung. Die Einleitung eines neuen Aort ist natürlich das, worüber wir sprechen, das Ende aller Tage, die Zerstörung des Seins. Und der sagt, wenn es notwendig wird, ein Wort auszusprechen, muss der ganze Planet in Blut gebadet werden. Und das ist absolut gruselig. Stellen Sie sich ein rituelles Opfer vor, bei dem Atomwaffen entfesselt werden. Stellen Sie sich diese Mentalität und diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine vor, in dem unschuldige Menschen ermordet und abgeschlachtet werden, während die Russen ihre Raketen auf die Tötung Unschuldiger konzentrieren. Warum? Die Zerstörung eines Wohnhauses hat keinen militärischen Zweck. Es hat keinen militärischen Zweck, ein Restaurant zu beschießen oder eine Entbindungsklinik anzugreifen. Aber es gibt einen schwarzmagischen Grund. Ich selbst fahre fort. Und die Literatur zu all dem ist schwierig, weil man wissenschaftliche Literatur will, die gleichzeitig auch sehr kritisch ist. Aber normalerweise erhält man nur eines dieser Attribute. Man erhält also entweder etwas, das zwar wissenschaftlich ist, aber sehr nachgiebig ist oder sogar sehr positiv gegenüber Mysterienkulten und Okkultismus eingestellt ist. Und dann bekommt man so etwas wie Sensationsbücher, die all diese wilden Behauptungen aufstellen, aber vieles davon ist nicht wahr. In den 1960er Jahren gab es eine Zeit, in der man sofort einen Bestseller über den Nazi-Okkultismus schreiben konnte. Der Nazi-Okkultismus war eine reale Sache und es ist sehr interessant und es muss studiert werden, aber es gab diese miesen Autoren, die schlechte Bücher herausbrachten, von denen sich viele Exemplare verkauften. Und so bekommt man normalerweise eines dieser typischen Bücher. Entweder ist die Qualität schrecklich oder es ist wissenschaftlich, aber sehr nachsichtig. Hier ist ein Beispiel von jemandem, der einfach in das Thema verliebt ist. Das ist das Buch, das ich gestern gelesen habe. Dieses Buch trägt den Titel Occult Russia von Christopher McIntosh. Es ist ziemlich neu und er hat Philosophie, Politik und Wirtschaft in Oxford studiert und er hat Germanistik an der Universität London studiert. Später kehrte er nach Oxford zurück, um in Geschichte mit einer Dissertation über die Wiederbelebung der Rosenkreuzer im Kontext der deutschen Aufklärung und Gegenaufklärung zu promovieren. Er ist in das Thema verliebt und für einen Wissenschaftler halte ich das nicht für legitim. Ich meine, für mich ist das nicht legitim. Man muss zu all dem eine sehr kritische Distanz haben. Was er sagt, ist eigentlich das Selbstmarketing der Schamanen, Heiden und Okkultisten, denn sie reden immer davon, wie sie die Menschen verbessern und diese bessere Zukunft schaffen wollen. Aber schauen Sie sich Russland an und schauen Sie sich andere Orte an, die absolut schrecklich waren. Und diese Orte waren schon lange so schrecklich. Wo ist also das gute Zeug, das sie erschaffen? Es ist nirgends zu finden. Es ist also ziemlich offensichtlich, dass der dunkle Pfad oder das, was Dugin den linken Pfad des Okkultismus nennt, der vorherrschende Pfad des Okkultismus ist. Und dann gibt es noch so etwas. Du hast die englische Ausgabe, die deutsche Übersetzung habe ich hier, dieses Nicholas Goodrich Clarks, die okkulten Wurzeln des Nationalsozialismus. Er ist natürlich sehr kritisch, aber nur, wenn es um den Nazi-Okkultismus geht. Dieses Buch wurde erstmals 1982 in London veröffentlicht. Und Mr. Clark kommt von einer sehr renommierten britischen Universität, deshalb ist er sehr nachsichtig, wenn es um die britische Freimaurerei geht. Und er scheint niemandem auf die Füße treten zu wollen. Er kritisiert keine Leute, die vielleicht kritisiert werden sollten, denn man kann nicht wirklich über den Nazi-Okkultismus sprechen, ohne über den älteren deutschen Okkultismus zu sprechen, was den Okkultismus der Aristokraten bedeutet, und insbesondere über einige sehr alte Familien, die in erstaunlicher Zahl Mitglieder der NSDAP waren. Er spricht also über diese spezifischen Nazi-Charaktere und all das, aber er geht nicht wirklich auf diese hochadligen Charaktere ein, die sich sehr für den Okkultismus interessierten und auch über riesige Geheimdienstnetzwerke verfügten, die wirklich schwer zu rekonstruieren sind. Und so ist dies ein Beispiel für Wissenschaftler, die zu zahm sind und nicht wirklich den Mut haben, jemandem auf die Füße zu treten. Man kann über Nazi-Okkultismus sprechen, weil diese historischen Nazis nicht mehr existieren. Sie sind weg, sie haben also keine Macht, sie können dir nichts tun. Aber es steckt noch so viel mehr dahinter. Der Leser erhält also nur einen Bruchteil, einen winzigen Einblick in all diese Dinge. Und natürlich hat Dugin große Anleihen beim Nazi-Okkultismus genommen. Und einige dieser anderen Russen haben starke Anleihen beim deutschen Okkultismus gemacht. Nyquist fährt fort. Und es geht auch auf die Romantik zurück. Ich verglich Dugins Projekt mit der Magnetisierung der gnostischen Kraft, die aus Bergsons metaphorischer Verwendung des Begriffs resultiert. Es war schwierig, sich auf dieses Projekt zu beziehen, weil Gnostiker Menschen waren, die die Welt ablehnten. Die Grundlage der politischen Philosophie Dugins ist, dass der Mensch teils spirituell und teils materiell ist. Der Marxismus lehnt das Geistige ab und begrüßt das Materielle. Der Gnostizismus lehnt das Materielle ab und umarmt das Geistige. Wenn man sich das Christentum wirklich anschaut, wenn man sich die eigentliche Philosophie anschaut, ist es eine Umarmung von Geist und Materie. Und wenn man das eine oder andere ablehnt, entsteht diese Pathologie, dieser psychologische Wahnsinn. Dugins Kreis war eher hermetisch als gnostisch und das bedeutet Magie, das bedeutet, worüber wir bei Crowley sprechen. Ihre Ziele decken sich mit marxistischen Zielen. James Heiser ist der Biograf von Dugin. Ich empfehle jedem, es zu lesen, weil es wirklich erstaunlich ist und er darauf hinweist, dass Dugin im Grunde genommen vom KGB rekrutiert wurde und ihm die sowjetische Bibliothek des Okkultismus offenstand. Und dies ist ein Zitat von Heiser, mit dem Dugin in seiner Jugend begann, als er im KGB-Archiv arbeitete, wo er Zugang zu großen Mengen verbotener Literatur über Freimaurerei, Faschismus und Heidentum erhielt und dieses Zeug las. Er bezog das okkulte Wissen also direkt aus den KGB-Archiven. Ich selbst fahre fort, Dugin war einen großen Teil seines Lebens wütend. Sein Vater war ein GRU-Offizier. Nyquist meint, ich glaube, er hat es bis zum Generalsrang geschafft und dann, glaube ich, wurde er versetzt, weil sein Sohn so peinlich war. Ich selbst fahre fort und Dugin war immer sehr wütend darüber, dass die kommunistische Führung den Okkultismus im kleinen Kreis halten wollte. Sie wollten die wirklich guten Sachen, die wirklich alten Sachen haben und sie nicht teilen. Und Dugin war darüber wütend und als die Mauer fiel, war dies sozusagen der Moment, den Dugin nutzen wollte. Er wollte diese Massenbewegung schaffen, aber die Kommunisten wollten dies lange Zeit in einem sehr engen Kreis halten, was auch die Nazis taten, weil dies den Menschen oft nicht bewusst ist. Und Nicholas Goodrich Clark erklärt dies in dem Buch sehr gut. Vor der Machtübernahme durch die Nazis gab es eine sehr große Szene okkulter Logen oder Orden. Das war ein größeres Phänomen, aber als die Nazis die Macht übernahmen, wollten sie die wirklich verrückten Dinge in einem engen Kreis halten und machten alle Arten von Organisationen illegal, weil sie die volle Kontrolle über diese Dinge haben wollten. Sie wollten Elemente in die SS integrieren. Dies sollte von der Führung strukturiert und kontrolliert werden. Dies sollte keine freie Bewegung für alle sein, in der jeder seinen eigenen Orden und seine eigene okkulte Loge haben kann. Sie wollten es sehr, sehr eng halten und sogar Hitler selbst fing an, schlecht über den normalen Volkstypus von Okkultisten zu reden. Er nannte sie schwach und er nannte es albern. Nyquist fährt fort, Hitler machte diese abfälligen Bemerkungen über Himmlers Interesse am Okkultismus vor anderen Menschen, als wollte er sich davon distanzieren, aber es gibt Grund zu der Annahme, dass er sich nicht wirklich distanziert hat. Es gibt einen Felix Kersten, der Himmlers Arzt war, und er beschloss, Himmler zu behandeln. Ich glaube, er war ein großer Liebhaber der Niederlande und finnischer Staatsbürger. Und so behandelte Kersten Himmler jedes Mal, wenn dieser für Hitler Verbrechen beging. Er bekam diese schrecklichen Bauchschmerzen und Krämpfe und die einzige Erleichterung, die er verspüren würde, war Kirstens Technik. Kirsten versuchte Himmler zu beeinflussen und irgendwann sah sich Kirsten gezwungen, ihn auf einer Reise mit Hitler im Zug zu begleiten. In Himmlers Zug. Und in Himmlers Zug befand sich ein Waggon. Das war alles eine Bibliothek über Religion und Okkultismus. Und er war erstaunt über all diese Bücher über Theologie und Okkultismus und er sagte, warum hast du das alles hier? Und dann sagte Himmler, nun, ich werde Ihnen ein Geheimnis verraten. Wir werden im Grunde eine neue Religion schaffen, in der Hitler an die Stelle von Jesus Christus tritt. Was wirklich schockierend ist, wenn man darüber nachdenkt. Und der esoterische Hitlerismus kam dann schlussendlich nach dem Krieg. Ich selbst fahre fort. Und sie hatten dieses ganze Programm ausgearbeitet, das Ahnenerbe, wo sie Beweise dafür finden oder fabrizieren wollten, dass all diese Ursprünge arisch waren, damit sie Anspruch auf all diese Dinge erheben konnten. Und bei Hitler ging es immer um das nächste große Ding. Das erste, woran wir erkennen können, wie er zum Okkultismus kam, war die österreichische Zeitschrift Osterer, die er sammelte. Ich glaube, jede einzelne Ausgabe davon. Und seine Philosophie spiegelte das österreichische Magazin wider. Aber zu dem Zeitpunkt, als er an die Macht kam, war er bereits auf dem Weg zum Diktator und hatte bereits höhere Stufen der Initiation erreicht. So entwickelte er eine unglaubliche Faszination für das Römische Reich, natürlich für die Orte, an denen er lebte, wie München oder die Orte, an denen die Kundgebungen stattfanden, wie Nürnberg, das hier gleich um die Ecke liegt. Hier trafen die Römer auf die Germanen. Da gibt es das Germanische Nationalmuseum. Wenn jemand mal Deutschland besucht, sollte er dieses Germanische Nationalmuseum besuchen, denn es ist eine atemberaubende Sammlung von Dingen, in denen das Römische Reich, die Mysterienkulte, die nordische Mythologie sowie die Germanen und die Wikinger miteinander verschmelzen. Es ist wirklich etwas anderes, weitaus größer als die frühesten Dinge, die Hitler gesehen hatte, die gewöhnlichen Volkslogen und all diese Art von Gruppen. Deshalb wollte er immer das nächste Level erreichen. Und wenn sie die nächste Stufe erreichen, ist dies nichts für den öffentlichen Konsum. Nyquist fährt fort. Nun, lassen Sie uns kurz über die nächste Ebene sprechen, wenn es um Hitler geht, denn ich denke, dass es eine Parallele zu Putin gibt. Natürlich interessierte sich auch Mao Zedong für das Okkulte, was für einen marxistischen Leninisten besonders nennenswert ist. Innerhalb der Thule-Gesellschaft gab es Hitlers Mentor, Dietrich Eckart. Da gibt es ein Buch, das ich empfehlen kann. Stephen Sage arbeitete hier in den USA für das Holocaust Museum. Er schrieb ein Buch mit dem Titel Ibsen und Hitler. Und weißt du was, Dietrich Eckart war berühmt dafür, dass er Ibsen aus dem Norwegischen ins Deutsche übersetzte. Ibsen war ein berühmter norwegischer Dramatiker. Du hast Hitlers Faszination für das Römische Reich erwähnt und in einem von Ibsens Stücken geht es um Julian den Abtrünnigen. Nicht wahr? Es geht um Julian den Abtrünnigen, der natürlich ein heidnischer römischer Kaiser inmitten von Christen auf beiden Seiten war und der versuchen wollte, die christliche Natur des späteren Römischen Reichs abzustreifen. Und dies war eines von Ibsens Stücken. Aber alle Stücke Ibsens hatten offenbar einen okkulten Untertext. Im Theaterstück Der Baumeister der Geister geht es um Syphilis. Sages Entdeckung bestand darin, dass Hitler in seinen Reden und Äußerungen Ibsen plagierte. Seite für Seite Ibsen. Und erinnern wir uns an Albert Speer, Hitlers Lieblingsarchitekten. Beim Baumeister geht es um einen Architekten, richtig? Und so zeigt er, wie die Themen der Architektur in diesem Stück sind. Der Baumeister. Hitler versucht tatsächlich, Elemente des Stücks in seinem Regime nachzubilden. Da ist das Stück über einen Wissenschaftler, der herausfindet, dass das Wasser in seiner Stadt vergiftet ist. Ich glaube, es heißt Volksfeind oder so ähnlich. Es geht um diesen Kerl, der zum Feind wird. Er versucht, alle vor dem Gift zu retten. Und Hitler macht die Juden zum Gift. Hitler will also das Gift aus der Gemeinschaft entfernen. Jedes dieser Ibsen-Themen verfolgt er einfach wie besessen. Und es ist sehr seltsam, dass Dietrich Eckart, der kurz nach dem Münchner Bierhallenputsch starb, sagte, Hitler werde tanzen, aber wir haben die Musik geschrieben und er wird sich an das halten, was wir festgelegt haben. Das ist schon sehr seltsam. Was hast du darüber gehört? Ich selbst fahre fort. Nun, es ist hier alles irgendwie tief verwurzelt. Man sieht das, wie das überall tief verwurzelt ist. Ich meine, wenn man in eine Stadt wie Ansbach fährt, die nicht weit von hier entfernt ist, fährt man mit einem Auto und dann steht dieser Gebäudekomplex, in dem heute die Regierung untergebracht ist. Es ist ein alter, gigantischer Tempel. Du fährst mit einem Auto auf der Hauptstraße und das Ganze geht immer weiter und weiter und weiter. Wenn man dieses Ding heute bauen würde, würde es wahrscheinlich mehr als 1 Milliarde oder vielleicht mehrere Milliarden kosten. Dieses Zeug ist überall verwurzelt. Und als Hitler Albert Speer anstellte, wollte Hitler diese unglaublich großen Gebäude errichten, weil er glaubte, sie würden ihm eine Art Unsterblichkeit verleihen. Und er erwähnte, dass sein Gesundheitszustand schlecht sei. Hitler hatte nicht damit gerechnet, sehr lange zu leben, und letztendlich hat er es auch nicht getan. Und er sagte immer, dass die Menschen in tausenden von Jahren diese großen Gebäude betrachten und sich an ihn erinnern würden. Aber ich denke, es war viel mehr als nur die Erinnerung an ihn. Ich glaube, er wollte durch diese Gebäude eine Art Unsterblichkeit erreichen, weil er sehr spezifische Richtlinien für sie, die Maße und die Reihenfolge der Dinge hatte. Und das ist sehr, sehr anspruchsvoll für einen Mann mit einem sehr, sehr einfachen Hintergrund. Das deutet also darauf hin, dass Hitler Kontakt zu einigen sehr ernsthaften Leuten aus der Aristokratie hatte, die der NSDAP beitraten. Nyquist fährt fort, man kann nicht bezweifeln, dass er Ibsen in seinen Reden kopiert und plagiiert hat. Es ist in Sages Buch dokumentiert, dass Hitler wie durch rituelle Magie versuchen würde, sich diesen Plänen anzupassen, sogar angesichts der Tatsache, dass Hitler Syphilis hatte. Ist einfach bizarr zu sehen, wie sich das abspielt, und was mich erstaunt ist natürlich, dass durch diese Magie, wie Crowley betont, Blut fließt, Menschen getötet werden, um etwas Neues zu erschaffen, indem man alles zerstört, was existiert. Und genau das taten Hitler und Putin. Marx nennt es eine Philosophie. Schauen Sie sich Jinping und China an. Es ist verrückt, sie zerstören im wahrsten Sinne des Wortes ihre eigene Wirtschaft und führen sich selbst möglicherweise in einen nuklearen Krieg mit den Vereinigten Staaten. Einen Krieg, der China im Grunde zerstören würde. Ich selbst fahre fort. Meiner Ansicht nach hat Mao diesen gigantischen Reset-Knopf gedrückt und China in eine altertümliche Gesellschaft verwandelt, in der es eine erleuchtete Führung gibt und alle anderen Leibeigene sind. Einige dieser frühen Kommunisten in China dachten, man könne den Übergang auf andere Weise bewerkstelligen. Sie könnten immer noch einen Teil der Wirtschaft intakt halten, sie könnten einige der Geschäfte behalten, eine Art modernen Handel und einige andere moderne Institutionen haben. Aber Mao war diesbezüglich sehr, sehr deutlich. Alles musste zurückgedreht werden. Als würde man die Uhr zurückdrehen, obwohl die Kommunisten immer behaupten, etwas sehr, sehr Neues zu tun. Aber sie haben viel von etwas übernommen, das sehr, sehr alt war. Da ist etwas in dem Buch von Nicholas Goodrick Clark. Es geht um Lanz von Liebenfels, einer der bedeutendsten und bekanntesten Okkultisten seiner Zeit. Lanz sagte, dass man die höchste Form dieser okkulten Macht im ältesten Adel Deutschlands finden könne. Sie hatten also die Idee von 10 Ebenen der Erleuchtung. Und diese erste Ebene ist das Individuum. Und die zweite Ebene ist die Familie, in diesem Fall eine germanisch-arische Familie. Und dann steigt man die Ränge hinauf und man sagt, dass die 8. Stufe den Hochadel repräsentiert, diese alten Familien. Stufe 9 waren die Könige und Stufe 10 war das, was sie Gott oder welche dunkle Macht oder welchen Dämon sie auch immer mochten. Das ist also eine Art Hierarchie, die sie hatten. Wenn wir also Hitler betrachten, zeigte Hitler irgendwann ein umfassendes Wissen über das Okkulte. Und zu diesem Zeitpunkt war er weit über die Dinge hinausgegangen, für die er sich noch vor Jahren interessiert hatte. Und das konnte nur dadurch geschehen, dass man bestimmte Leute kannte, weil man die wirklich alten Sachen, die wirklich verrückten Sachen in einer Zeitschrift wie der Osterer, die er sammelte, nicht finden kann. Und so wollten sie diese neue Welt erschaffen, dieses neue Reich arisch-germanischer Supermenschen. Alle anderen wären entweder tot oder ein Sklave oder ein Arbeiter bei irgendeinem Projekt. Und diese Art von Denkweise ist dieselbe, die man im Kommunismus sieht und die man bei Dugin und all den anderen sieht. Und Dugin hat eine internationale Bewegung geschaffen, diese grenzüberschreitende internationale Bewegung, die sagt, dass jetzt alles schlecht ist, alles sei faul, alles sei liberal und alles zerfalle. Deshalb müssen wir alle an dieser Transformation teilnehmen. Nyquist fährt fort, er hat den Islam zum Traditionalismus geführt, er hat sich mit allen neonazistischen Elementen auf die Alt-Rechts-Seite geeinigt und er hat versucht, aus ihnen eine Internationale zu schaffen, die sich dem liberalen Westen widersetzt. Und es geht um diesen Krieg gegen die Weltinsel, wie sie es nennen, das Ende aller Tage. Es ist sehr apokalyptisch, aber es geht immer um Zerstörung. Und es ist die Zerstörung des Westens und es ist die Zerstörung der Institutionen des Westens. Und Russland wird von Dugin fast als Instrument betrachtet, um dieses positive Ding, das existiert, zu zerstören, es herunterzuziehen und zu vernichten. Wenn man sich anschaut, was das Dritte Reich zu erreichen versuchte und was die Sowjetunion und das kommunistische China, weist Vögelin darauf hin, dass alle diese Bewegungen eine Art Ähnlichkeit mit sich haben. Es gibt eine magische Vorstellung, dass wenn man diese bestimmten Rituale durchführt oder diese Zerstörung auf magische Weise bewirkt, einige neue Dinge aus dem Boden hervorsprießen werden. Also wenn sie die Bourgeoisie zerstören, würde das Paradies aus dem Boden schießen, oder wenn sie die Juden zerstören, würde das Paradies erscheinen. Ich selbst fahre fort. Deutschland war lange Zeit kein einheitliches Reich. Es war eine Art Flickenteppich aus verschiedenen Mini-Königreichen und Fürstentümern und all dem Zeug. Und so stellte sich in den frühen 1840er und 1850er Jahren die große Frage, in welche Richtung sich Deutschland entwickeln würde. Und so gab es die frühen Sozialisten, die frühen Kommunisten, es gab einige seltsame Aufklärungsgruppen. Das war eine Art sehr ideologischer und auch sehr religiöser Kampf, welche Richtung wir einschlagen sollten. Und damals gab es in Deutschland viele Probleme. Und natürlich verwenden diese Okkultisten genau dasselbe Argument. Alles fällt auseinander, wir verlieren die Magie, wir verlieren die Grandiosität. Wir müssen das alles wiederherstellen. Und hier ist zum Beispiel eine der seltenen Stellen im Buch von Nicholas Goodrick Clark über die okkulten Wurzeln des Nationalsozialismus. Einer der wenigen Momente, in denen der Autor auf sehr mächtige Füße tritt. Er spricht über diesen Orden, den Ordo Novi Templi. Das war damals eine der bedeutendsten Organisationen in Deutschland und er sagt, dass ein Fürst diesem Orden viel Geld gespendet hat. Jetzt können die Leute diesen Prinzen und die Familien, zu denen er gehörte, nachschlagen. Sehr alte Familien und sehr mächtig und sie haben diesen rechten Gruppen Geld gegeben. Und es war die Zeit des modernen Antisemitismus und all dieser brodelnden Wut, die in ganz Deutschland herrschte. Eine sehr gefährliche Zeit. Und damals hatten sie keine Atomwaffen. Damals verfügten sie über keine biologischen Waffen. Sie hatten keine chemischen Waffen. Aber jetzt haben diese Okkultisten sowas. Daher sollten die Menschen dies sehr ernst nehmen. Ich habe versucht, meine Notizen über Russland chronologisch zu ordnen. In Russland gibt es so viele schamanische und heidnische Traditionen. Sibirien, das Sami-Volk in Skandinavien und Putin selbst scheint sich für all das zu interessieren. Ich meine, wir haben Gerüchte gehört, dass Putin gerne in Elchblut badet oder so etwas in der Art. Es gibt tatsächlich ein uraltes Ritual, bei dem er in einer Art Höhle oder in einem Loch steht und über seinem Kopf ein Gitter hängt. Und so wird ein Tier rituell auf diesem Metall- oder Holzgitter getötet. So würde das heiße Blut auf dich herabfließen, während du unten stehst. Wir wissen nicht genau, ob Putin dieses spezielle Ritual durchgeführt hat, aber Putin scheint an sowas interessiert zu sein. Und das Christentum wurde im Jahr 988 in Russland eingeführt. Dies war nun die oströmische Art des Christentums und wir können ziemlich genau vermuten, dass einige alte Mysterienkulte ihren Weg auf russisches Territorium fanden. Aber selbst in der breiten Bevölkerung existierte der alte heidnische Kram weiter. Die russische orthodoxe Kirche verwandelte einfach einige heidnische Figuren in christliche Heilige, um das alte russische Zeug mit dem orthodoxen Christentum zu vermischen. Sie würden alles irgendwie zusammenfügen und das tun, was in der antiken Welt immer üblich war. Man übernimmt einfach ein neues Territorium und sagt den Menschen nicht, dass die dortige Religion falsch ist. Sie vermischen einfach ihre Religion mit ihrer. Und nach beginnt man, die mythologische Geschichte zu verändern. So passt alles perfekt zusammen. Nyquist fährt fort. Das ist es, was sie mit dem positiven Christentum im nationalsozialistischen Deutschland erreichen wollten. Es war ein Versuch, dies im Christentum im Dritten Reich anzutun, um es tatsächlich Schritt für Schritt zu verändern. Das Ziel bestand darin, Christus durch Hitler zu ersetzen. Man konnte sehen, was in den protestantischen Kirchen mit der Befreiungstheologie und im Sozialchristentum passiert ist. Wir sehen, dass es sich in Richtung Kommunismus bewegt. Wir sehen es in der Interpretation der Heiligen Schrift, in der veränderten Theologie. Ich selbst fahre fort. Es gibt einen Grund, warum wir Weihnachtsbäume haben und Ostereier für die Kinder verstecken. Das ist nicht gerade eine christliche Tradition. Es gibt also in Deutschland eine Menge Dinge, die sozusagen vermischt wurden. Und manche Leute in Deutschland haben das Christentum nie wirklich angenommen oder sie haben es nur auf dem Papier angenommen. Und das ist etwas, worüber sich die Menschen beim heutigen Russland im Klaren sein müssen. Auf dem Papier heißt es nun, dass 80% der Bevölkerung Christen sind. Aber das ist alles Unsinn. Das steht auf dem Papier. Irgendwo wird aufgeführt, dass sie getauft sind oder was auch immer. Aber in ganz Russland, während diese Christianisierung überall stattfand, führten die Menschen die heidnischen und schamanistischen Traditionen fort. Und manchmal, besonders unter dem Kommunismus, mussten sie in die Abgeschiedenheit des Waldes gehen, um all das zu tun, weil es nicht in der Öffentlichkeit erlaubt war oder nicht in diesem Ausmaß. Russland war also schon immer sehr, sehr okkult. Es war schon immer so, es ging immer auf und ab. Und die Slawen haben Dinge aus allen möglichen alten Quellen übernommen. Sogar die russische Sprache selbst ist von Sanskrit beeinflusst. Christopher McIntosh, Mr. Oxford, verbringt ein ganzes Kapitel damit. Also kam sogar dieses indische Zeug nach Russland und asiatisches Zeug kam nach Russland. Er sagt, dass die größte Konzentration des Schamanismus in Russland bei den Mongolenstämmen Sibiriens zu finden sei. Es heißt, die Kommunisten hätten die Schamane nicht so stark unterdrückt wie die christliche Kirche, aber es gab immer ein gewisses Maß an Kontrolle. Ein Schamane verkündete 2019, Gott habe ihm gesagt, Putin sei ein Dämon. Also reiste er nach Moskau, wurde aber zur Strafe in eine psychiatrische Anstalt gesteckt. Das passiert also, wenn man gegen das alte römische Gesetz verstößt. Im römischen Empire durfte man sich jede Art von Kult aussuchen, solange man den Superkult des Kaisers akzeptierte. Aber ansonsten konnte man sich lange Zeit aussuchen, an welchem Mysterienkult oder was auch immer man teilnehmen wollte. Doch in dem Moment, als man anfing, den römischen Kaiser abzulehnen, geriet man in Schwierigkeiten. Aus diesem Grund gerieten auch die ersten Christen in große Schwierigkeiten. Nyquist fährt fort, wir bringen das Dritte Reich im Zusammenhang mit Dugin und dem Okkultismus und dem russischen Okkultismus zur Sprache, die den Dingen in Russland zugrunde liegen. Und es ist doppelt merkwürdig, dass Mitglieder des Kreises, aus dem Dugin hervorging, sich selbst Schwarze Orden der SS nannten, als sie von dem Philologen Jewgeni Golowin und Juri Mamlejew angeführt wurden, einem russischen Mystiker, beschäftigt mit der esoterischen Ästhetik des Bösen. Ebenso wie Putins äußerliche Übernahme der russischen Orthodoxie eine Verschleierung ist, müssen wir davon ausgehen, dass die Übernahme der russischen Orthodoxie durch den Dugin-Kreis eine Verschleierung war. Auch die vorliegende Literatur über Dugin geht darauf nicht ein. So viele Mitglieder des Kreises werden nicht mit der Presse sprechen, diejenigen, die noch am Leben sind. Aber Dugin erklärte in der vierten politischen Theorie, dass die klassischen Marxisten konsequent zum Wahnsinn aufrufen. Und Wahnsinn ist das, was Dugin als wirksam bezeichnet. Tatsächlicher Wahnsinn. Wahnsinn ist Teil der Geschlechtsumkehr in der vierten politischen Theorie. Natürlich spricht er über diese Geschlechtsumkehr. Das war, bevor wir das überhaupt in den USA bekamen. Das war in einem von Dugins Büchern, was wirklich seltsam ist. Ich selbst fahre fort. Dugin nahm sogar ein alter Ego mit dem Namen Hans Sievers an, eine Anspielung auf Wolfram Sievers, einen Nazi-Forscher des Paranormalen. Nun war Wolfram Sievers Geschäftsführer des Ahnenerbes. Dies war eine Art institutionalisierter Versuch, antike Stätten und antikes Wissen zu entdecken und diesen universellen Anspruch auf Gebiete zu schaffen. Nyquist erklärt, sie suchen nach Atlantis. Sie suchen auf dem Hochplateau des Himalaya nach Beweisen für die Ursprünge der arischen Rasse. Sie suchen nach dem Heiligen Gral. Ich selbst fahre fort, sie versuchten das zu finden, was sie Ultima Thule nannten, sozusagen den ultimativen Ursprungsort der germanischen arischen Rasse. Sie haben versucht, Hyperborea zu finden, das mysteriöse Land, das offenbar noch niemand gefunden hat. Aber sie wollten den Eindruck erwecken, dass sie Ansprüche auf riesige Landmengen und Ansprüche auf diese Menschen hätten. Die Nazis hatten eine Obsession mit der Rasse und der eigenen Familie. Den Römern war es egal, wie du aussahst, den Nazis nicht, und das wurde für sie zu einem strategischen Problem, weil sie alle diese Leute so schlecht behandelten, während die Generäle sagten, sollten wir diese Leute nicht besser behandeln, damit sie mit uns gegen die Kommunisten kämpfen, aber Hitler passte das nicht in den Kram. Und es gibt jetzt auch in Russland eine Tendenz, das slawische Volk zu verherrlichen und als Herrenrasse zu bezeichnen. Und in diesem Gedankengang betrachten sie weiße Westler auch als den Teufel, seit den Tagen Alexander Nevskys, als er sich gegen die germanischen Orden verteidigte. Und so wurde Alexander Nevsky zu einer heiligen Figur in der russischen Mythologie. Die Weißen sind also die Teufel. Wenn man sich kommunistische Filme anschaut, das frühe kommunistische Kino, wie den Alexander Nevsky-Film, den kann man heutzutage auf YouTube finden, zu sehen sind diese weißblonden teuflischen Ritter. Und wenn sie marschieren und in einer Prozession herumstehen und diese armen Slaven abfackeln, dann sieht es aus wie die Sturmtruppen aus Star Wars. Der Film von George Lucas. Und George Lucas hat übrigens tatsächlich gesagt, dass er glaubt, dass sowjetische Filmemacher mehr Freiheiten hätten als amerikanische Filmemacher. Die Leute können das im Web in etwa 2 Sekunden finden. Nyquist fährt fort. In Dugins vierter politischer Theorie sagt er, dass weiße europäische Männer die Feinde der Tradition seien, weil sie die Menschen sind, die uns den Liberalismus gebracht haben. Und er meinte, dass weiße europäische Männer im Mittelpunkt des Bösen stehen und er sagt, dass man das Weiße und die Männlichkeit zerstören muss. Dies ist ein Zitat von Dugin. Das heißt, wir befinden uns jetzt in diesem Moment einer möglichen postmodernen Neuausdehnung und des endgültigen Bruchs der Geschlechter. Die Phasen dieses Bruchs sind Feminismus, homosexuelle Realität und Geschlechtsumwandlungsoperationen und dann Transhumanismus. Dies ist ein Zitat. Dugin befürwortet also die Umkehrung des Geschlechts, die Zerstörung des Menschen, des weißen europäischen Mannes, indem er die Idee von Geschlecht zerstört, die Sexualität umkehrt und dann die Transmenschlichkeit einführt. Und Putin tut so, als sei er für traditionelle Werte, aber sein eigenes Gehirn, Alexander Dugin, sagte vor Jahren in dieser vierten politischen Theorie, wir müssen die Sexualität umkehren, was in den letzten 20 Jahren dann auch geschehen ist. Ich selbst fahre fort, immer wenn im Westen etwas Verrücktes passiert, wie die völlig außer Kontrolle geratene Transbewegung und all das Zeug, jedes Mal, wenn im Westen etwas Verrücktes passiert, wird die russische Propaganda sagen, dass dies das böse Amerikas und der amerikanischen Führung zeigt. Aber in all dem steckt so viel kommunistisch-russischer Einfluss. Es sind also im Grunde die Leute von Dugin, die uns das zu einem großen Teil antun. Und dann sagt er, schauen Sie, wie schlecht der Westen ist. Wissen Sie, wir haben eine bessere Lösung. Wir haben diese verrückte, okkulte, transnationale Bewegung, die die Welt erobern soll. Und selbst während der kommunistischen Ära gab es einen Teil der bolschewistischen Partei. Sie nannten sich die Gottbauer. Dies war eine Gruppe unter der Leitung von Alexander Bogdanow, dem Mitbegründer der bolschewistischen Partei, zusammen mit Lenin, Maxim Gorki und Anatoli Lunatscharski. Sie glaubten also, dass religiöse Mythen, Rituale und Symbole diese mächtigen Werkzeuge waren, die für den Sozialismus eingesetzt werden können. Lenin war kein großer Fan davon, daraus eine größere allgemeine Bewegung zu machen. Anscheinend war Lenin ein bisschen wie Hitler und wollte dieses wirklich verrückte Zeug in einer kleinen Gruppe haben. Er wollte das zu diesem Zeitpunkt nicht. Zumindest wollte er nicht, dass es sich um eine größere Bewegung handelte. Das war also eine Art Fraktion in der bolschewistischen Führung. Nun wurde Bogdanow aus der Politik vertrieben und war besessen von Bluttransfusionen, um sein Leben zu verlängern und Haare nachwachsen zu lassen. Doch irgendwann vermasselte er eine Bluttransfusion im Jahre 1928. Das lief für ihn nicht so gut. Nun behielt dieser Lunatscharski eine Position in der bolschewistischen Führung und wurde der erste Volkskommissar für Bildung in der Sowjetunion. Also wollte er all dieses okkulte Zeug ins Kino, ins Theater, in die Musik und in die gesamte sowjetische Kunst bringen. Sie nennen es sozialistischen Realismus. All dieses Zeug war sehr okkult und auch sehr anti-westlich, anti-weiß. Nyquist erklärt: Die ganze Idee der bolschewistischen Revolution besteht darin, dass die unterste Klasse, das Proletariat, zur herrschenden Klasse wird. Es ist eine Umkehrung. Genauso wie es eine Umkehrung ist, Männer in Frauen zu verwandeln. Und was ist Satanismus? Du machst alles rückwärts. Du verdrehst alles und du verdrehst und du verdrehst. Und ich denke, dass es ein wichtiger Punkt ist, dass dies Teil des okkulten Aspekts des gesamten marxistischen Projektes ist. Daraus folgt logischerweise, dass jemand wie Dugin, der in Wirklichkeit ein angeworbener KGB-Beamter oder Agent ist, in einem seiner früheren Werke eine sexuelle Umkehrung vorschlagen würde. Ich selbst fahre fort. Hitler arbeitete mit der Aristokratie zusammen, der hochrangigen Aristokratie, aber er hielt sie fälschlicherweise für schwach. Er dachte, sie hätten den Antrieb verloren. Und er hasste insbesondere die österreichische Aristokratie, weil sie seiner Meinung nach die gesamte römische Tradition vermasselte. Wenn man nach Österreich fährt, nach Wien, sieht man diese großen Tempel im römischen Stil, aber Österreich war lange Zeit schwach. Und so dachte Hitler, diese neue Nazi-Bewegung würde ein neues Maß an Stärke und ein neues Maß an Okkultismus mit sich bringen, weil diese alten Hasen seiner Meinung nach den Antrieb verloren hatten. Und ich denke, dass es eine Parallele zum Kommunismus gibt. Sie glaubten, dass Russland schwach war. Russland hatte seinen Eifer für Macht und Transformation verloren. Und so wollte man damals etwas wirklich Großes bewirken. So wurde dieser Lunatscharski nach seinem Tod in den 1960er Jahren wieder populär. In der sowjetischen Gesellschaft herrschte eine Welle der Begeisterung für das Okkulte und Lunatscharski interessierte sich besonders für die griechischen Mysterienschulen. Und jetzt haben sich diese Wissenschaftler das angeschaut und einige Objekte gefunden, die einige der Dinge darstellen, die in diesen Mysterienschulen vor sich gingen. Aber wir haben keinen klaren Text darüber, worauf sie sich einließen. Und sie hatten diese sehr strengen Regeln. Wenn man über diese Geheimnisse sprach oder sie aufschrieb und sie jemandem weitergab, der dafür nicht die Erlaubnis hatte, bedeutete das, dass man getötet wurde. Sie würden dich töten, wenn du diese Geheimnisse verraten würdest. Man konnte das also nicht in eine Zeitschrift bringen. Und einige der Wissenschaftler haben Fragmente psychedelischer Drogen in diesen alten Behältern gefunden und sogar in alten Skeletten, in Zahnhöhlen. Sie haben tatsächlich Spuren psychedelischer Substanzen von einem Pilz gefunden. Und einige dieser Kulte verwenden sogar spezielle Pilzarten. Das ist also wie LSD, das ist wie DMT, diese Alkaloide. Man dröhnt sich dieses Zeug rein und hat ein Ritual. Dies wird einen Eindruck bei ihnen hinterlassen, nur einige dieser Substanzen können ihr Gehirn dauerhaft verändern. Neue Untersuchungen haben gezeigt, dass es bei Menschen, die dieses Zeug vor einem Jahr eingenommen haben, immer noch zu einer Veränderung kommt. Sie sind immer noch anders nach der einen Erfahrung, die man vor einem Jahr gemacht hatte. Wenn man nun eine wiederholte Erfahrung mit diesen Drogen macht, gemischt mit diesen okkulten Überzeugungen, macht das Ganze natürlich viel wirkungsvoller. Nyquist fährt fort, es ist die Aufführung von diesen gruseligen kleinen metaphysischen Dingen, wie wir sie bereits erwähnt haben, als wir über Hitler im Dritten Reich sprachen. Hitler zog in seiner Aggression einen magischen Kreis um Deutschland. Beispielsweise zog er zunächst nach Osten, nach Polen. Das war seine erste Invasion, dann nördlich nach Dänemark und Norwegen, dann nach Westen in die Tiefebene und nach Frankreich, dann nach Süden, nach Jugoslawien und Griechenland und dann schloss sich der Kreis, indem man erneut nach Osten gegen die Sowjetunion vorrückte. Also folgte er in seiner Aggression einem perfekten Kreis gegen den Uhrzeigersinn, nicht im Uhrzeigersinn. Ich habe Leute sagen hören, dass sich das Hakenkreuz im Uhrzeigersinn dreht, aber tatsächlich, wenn man sich die Tatsache ansieht, dass sich das gebrochene Kreuz, das durch seine Drehung entstanden ist, gegen den Uhrzeigersinn bewegt, wenn der Wind sich zurückbiegt und dass das sozusagen die Bewegung ist, in der er seine Kräfte tatsächlich bewegt hat, war dies eine absichtliche, unbewusste oder Art dämonische Kraft, die diesen Prozess leitete? Ich meine, es ist bizarr, aber wenn man sich Dugin ansieht, behauptet er, dass Putin zwei Körper hat. Er bezieht sich auf diesen Kerl, Ernst Kantor, der die Theorie vertritt, dass ein Monarch zwei Körper hat. Und so behauptet er, dass es einen körperlichen Körper und einen mystischen Körper gäbe. Und indem er sich diesem Konzept hingibt, greift er auf die katholische Theologie zurück, um einen magischen Kreis um Putin zu ziehen. Und das ist eine Art schwarzmagische Operation. Und so sagt Dugin diesem Interviewer: Dieser mystische Körper Putins ist mit der russischen Mission verbunden, mit der Logik der russischen Geschichte. Und manchmal deutet Putin an, dass er in direktem Zusammenhang mit dieser imperialen Dimension der russischen Geschichte und ihrer apokalyptischen Dimension steht, die eine heilige Dimension unseres Schicksals ist. Dies sind Dugins genaue Worte und seine heilige apokalyptische Idee. Ich selbst fahre fort. Ich denke, es gibt auch diese Parallele zwischen Hitler und Putin, weil sie im militärischen Sinne einige wirklich seltsame Entscheidungen getroffen haben. Zu diesem Zeitpunkt waren Hitlers Generäle frustriert, weil sie Hitlers Befehle nicht verstehen konnten. Und als Putin diesen Plan zum Angriff auf die Ukraine vorlegte, äußerten sich sogar westliche amerikanische Generäle dazu und sagten, dass dies aus militärischer Sicht einfach keinen Sinn ergebe. Normalerweise braucht man bei einer Invasion eine bestimmte Stärke der Streitmacht. Man braucht Luftüberlegenheit. Man würde das so und so und so machen. Und so gab es diese seltsamen Entscheidungen, die Putin und auch Hitler trafen. Und so ist die einzige wirkliche Erklärung, die wahrscheinlich ist, dass sie von einer Art okkultem Drehbuch ausgehen, weil sie das für wichtiger halten als das, was die Generäle sagen. Es gibt so viele Beispiele dafür, als Hitler mit diesen seltsamen Befehlen die Kriegsproduktion durcheinander brachte. Albert Speer, der zu diesem Zeitpunkt nicht für die Architektur, sondern für die Kriegsproduktion zuständig war. Speer konnte sich keinen Reim darauf machen. Er würde sagen, das ist völlig falsch, das ist genau umgekehrt, wie es hätte geschehen sollen. Was macht er? Was macht Hitler? Was ist sein Drehbuch? Nyquist fährt fort. Der alte Schwarzmagier Dietrich Eckart hat tatsächlich einen Hinweis gegeben. Er sagte, dass es nach einem blutigen Vernichtungskrieg gegen die Vereinigte Armee der Trolle eine magische Transformation geben werde. Sie werden also diesen Vernichtungskrieg führen und all diese Menschen werden sterben und es wird diesen Haufen brennender Leichen geben. Aber es ist die Vereinigte Armee der Trolle und sie haben hier die gleiche Logik, wenn Putin Europa immer wieder bedroht. Tatsächlich wird Putin gerade die Idee vermittelt, dass Russland dieses unschuldige Opfer ist und wir die Ukraine vernichten werden und dann weitermachen. Im Grunde hat er das auch angedeutet. Wenn man sich das Tucker Carlson-Interview anhört, tut Carlson so, als ob Putin Frieden wolle. Aber Putin bekräftigt das nicht. Er sagt dazu auch nicht wirklich etwas. Und was wirklich außergewöhnlich ist, was du zuvor über Putin gesagt hast, die Abänderung des Transkripts des Kremls. Während Carlson im Grunde versucht, Putin eine Leitfrage zu stellen. Sie sind doch unschuldig, oder? Die NATO bedroht sie. Und Putin sagte, versuchen wir hier nur eine Show zu machen? Meinen wir es ernst? Und dann haben sie es aus dem Transkript entfernt. Nun ja, Tucker Carlson versuchte nicht nur eine Leitfrage zu stellen, um Putin zum Guten zu machen. Putin wollte gar nicht der Gute sein. Ja, er sagte, die Ukraine existiert nicht. Er bekräftigte, dass es sich um einen völkermörderischen Krieg zur Zerstörung der Ukraine handle. Was erstaunlich war. Ein Schlag ins Gesicht von Carlson und ein erstaunliches Eingeständnis, dass er sich auf dieser apokalyptischen Mission befindet. Ich selbst werfe ein, der Schauplatz des Interviews mit Tucker Carlson und Putin war der Kremlpalast und der Kremlpalast verfügt über diese verschiedenen großen Räume, die nach Zaren und Personen mit diesem Status benannt sind. Nyquist meint, sie waren in Molotows Büro, der Typ, der den Molotow-Hitler-Ribbentrop-Pakt geschlossen hat. Molotow, der Außenminister der Sowjetunion. Ich selbst fahre fort, Tucker verstand diesen Geschichtsvortrag nicht. Warum erzählt er diese Dinge eine halbe Stunde lang? Putin beschrieb die Geschichte, während er im Kremlpalast saß, was die visuelle Botschaft dieser Großartigkeit und der lange zurückreichenden Tradition vermitteln soll. Und auch als Putin in Deutschland war, das war im Jahr 2001, Putin kam zum Deutschen Reichstag, dem Parlament in Berlin, und er hielt die Rede und ein Teil davon war russisch und ein Teil davon deutsch, denn wir wissen, dass Putin Deutsch spricht, weil er irgendwann beim KGB in Deutschland stationiert war. Und so sprach er genau wie bei Tucker über diese alten Zaren und andere Persönlichkeiten, die mit der Geschichte Russlands und auch der deutschen Geschichte der hohen Aristokratie verbunden waren. Das ist es, worauf er wirklich abfährt. Er sprach im Jahr 2001 darüber, das ist 23 Jahre her, und deshalb hat er im Tucker-Interview darüber gesprochen, denn das ist es, worauf er abfährt. Dieses Maß an Grandiosität. In Russland herrschte bis 1861 Leibeigenschaft. Der durchschnittliche russische Bürger hatte also fast keine Rechte. Und es stand ganz in der Tradition des Oströmischen Reiches in der Antike. Und die Wissenschaft ist diesbezüglich sehr, sehr oberflächlich, weil sie nur davon spricht, dass die Freimaurerei irgendwann in einem späten Stadium nach Russland kam und irgendwann wurde die Freimaurerei verboten und so weiter. Aber die Freimaurerei war nur eine Gruppe. Das kam ursprünglich aus Schottland und dann aus Großbritannien. Aber die Freimaurerei basiert natürlich auch auf viel, viel älteren Dingen. Freimaurer möchten mit der antiken Welt in Kontakt bleiben und zu jedem Zeitpunkt an der Spitze stehen. Sie wollen auf dem neuesten Stand sein und keine große Entdeckung verpassen. Und sie wollen immer etwas Altes finden. Sie sind immer auf der Suche nach etwas. Wenn jemand herausfinden möchte, ob jemand anderes Freimaurer ist, stellt er die Frage, sind Sie ein reisender Mann? Und wenn der andere Freimaurer ist, wird er so etwas sagen wie, ich reise von West nach Ost und wieder von Ost nach West. Und dann muss der ursprüngliche Typ fragen, auf der Suche nach was? Und der andere muss sagen, auf der Suche nach dem Verlorenen. Sie sind immer auf der Suche nach etwas Altem, um daraus etwas Neues zu machen. Und deshalb sind die Wissenschaftler in dieser Hinsicht so zahm, weil sie dies von einem sehr, sehr oberflächlichen Standpunkt aus betrachten. Und all dieser Okkultismus war in allen Phasen auch immer mit Spionage vermischt. Nyquist fährt fort, Aber was wirklich interessant ist, ist, dass Hitler und das Dritte Reich gegen die Freimaurer waren. Ja, und das gilt auch für die Russen. Und das ist ein sehr interessantes Detail. Und da ist auch dieser Eurasianismus. Ein ehemaliger KGB-Offizier erzählte mir, dass in den 1920er Jahren Hitler den Eurasianismus vorantrieb, weil es in Mein Kampf schon um Eurasianismus geht. Karl Haushofer war Mitglied der Thule-Gesellschaft, ein Kollege von Dietrich Eckart. Ich glaube, er war nach Tibet gereist und hatte einige östliche mystische Kenntnisse. Dugin bediente sich des Eurasianismus. Er griff dies auf, als ob er direkt auf dem Boden des Nazi-Eurasianismus stünde, und es passte an seine vierte politische Theorie und seinem Kampf um die eine Weltinsel und so weiter. Der letzte Krieg der Weltinsel ist ein großer Landkrieg gegen Ozeanien, gegen die Seemächte. Es ist wie Athen gegen Sparta oder, wie er es nennen würde, Rom gegen Karthago. Und er fordert, dass Karthago zerstört werden muss. Und er meint übrigens Amerika, wenn er Karthago sagt. Es gibt auch die Pamjat-Sache, die Dugin mochte. Sein Biograf Heiser wies darauf hin, dass es sich bei Pamjat um eine antisemitische, verschwörungsorientierte russische Organisation handelte, die in der späten Sowjetzeit unterstützt wurde. Laut Heiser wurde es von hochrangigen Persönlichkeiten des Zentralkomitees des KGB und der Streitkräfte der UdSSR unterstützt. Und es scheint, dass damals überall in der UdSSR Experimente stattfanden, und in den 1980er Jahren war es ein Versuch, diese rechtsextremen Ideen mit dem Marxismus-Leninismus zu integrieren. Ich selbst fahre fort. Ich habe diese Studie über 200 Jahre Verschwörungsmedien durchgeführt, und ein Teil davon waren die 80er und 90er Jahre in Deutschland. Also habe ich mir alle wichtigen Bücher angeschaut, die hier erschienen sind, und was man bemerkte war, dass sie bereits versuchten, den Osten und den Westen zu verbinden. Sie nahmen immer Material aus Amerika, insbesondere von der John Birch Society, und dann verschmolzen sie es mit Nazi-Mysterien, all diesen Nachkriegs-Neonazi-Mysterien, natürlich mit Außerirdischen und UFOs. Es gab in Amerika diese Bücher der John Birch Society, die versuchten, modern und seriös zu wirken, aber diese deutschen Autoren kopierten buchstäblich ganze Abschnitte dieser Birch-Bücher aus Amerika und fügten dann all diesen verrückten deutschen Kram hinzu. Und darüber haben wir bereits gesprochen, diese interessante Parallele, bei der man die Verschwörungsliteratur der Birch Society nimmt und dann Dinge aus der Pamjat-Bewegung und auch aus dem älteren Leninismus. Und es ist alles seltsam ähnlich, weil die Birch Society das Zeitalter des amerikanischen Industrialismus auch als eine Verschwörung betrachtete. Insbesondere als die Verschwörung, die von den Rothschilds, den jüdischen Bankiers, kontrolliert wurde. Das war also eine Art Ähnlichkeit zwischen den amerikanischen Verschwörungsbüchern und den russischen Büchern. Denn es gab ja viele Menschen, die glaubten, die westliche Verschwörung sei so schlimm, dass sie für sie viel schlimmer sei als die UdSSR. Und wir hatten im echten Leben verräterische Maulwürfe wie diesen John Walker in der Marine. Er war ein Birch-Anhänger. Er interessierte sich für die Literatur der Birch Society und verkaufte sich an die Sowjets. Er sagte, er halte die UdSSR für weitaus weniger schlimm als die westliche Verschwörung. Nyquist erklärt, es gibt diesen synthetischen Versuch, diese rechten antikapitalistischen, antiwestlichen Themen mit dem Marxismus-Leninismus zu verschmelzen, weil sie denselben Feind haben. Sie sind beide gegen die Kapitalisten oder die liberale Elite im Westen. Und so geht die sowjetische Infiltration der Rechten auf die Nazizeit zurück, als sie Hitler als den Eisbrecher der Revolution betrachteten. Dann die Manipulation von Neonazi-Gruppen in ganz Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt schauen sie sich die Goldene Morgenröte in Griechenland an. Sie haben diesen Deal mit den Kommunisten und werden alle von Moskau unterstützt. Das ist eine Konvergenz von ganz rechts und ganz links. Ich selbst fahre fort. Heutzutage gibt es in Deutschland neue okkulte Orden. Ganz weit rechts, und sie lieben die ganze Mystik der Tempelritter und all so ein Zeug. Wir haben Beweise dafür, dass diese neuen Orden in Deutschland pro-russisch sind und auch mit der rechten AfD-Partei in Verbindung stehen. Es gab auch einige Hinweise, die die AfD mit einem Mann in Verbindung brachten, dem Baron von Fink. Er hatte einen echten Adelstitel. Er ist vor ein paar Jahren gestorben. Dieser Baron von Fink hat möglicherweise Geld an die AfD geschleust. Und als ich mir diese Familie ansah, konzentrierte sich die Presse hauptsächlich auf den Vater dieses Mannes, den älteren Baron Fink, weil er ein Nazi war. Aber ich habe mir den Großvater auch angesehen, weil er sich in diesen Kreisen in Hessen und Darmstadt bewegte, eine der elitärsten Familien, die man in der deutschen Aristokratie finden kann. Und so erhielt er von diesen Kreisen seinen Adelstitel und auch seine Bankkarriere. Das Haus Hessen ist im Grunde der britische Thron. Es besteht aus einer Verbindung zu Großbritannien. Und wir wissen, dass die britische Aristokratie kompromittiert ist oder ein seltsames Verhältnis zu den Russen hat. Das ist in Büchern wie War of the Windsors ersichtlich. Sie sprechen über Lord Louis Mountbatten und seine sowjetischen Kontakte und wie er der NATO alles vermasselt hat. Der Gehilfe von Louis Mountbatten wurde der erste Generalsekretär der NATO. Das war Baron Ismay. Und so begannen die Leute das zu bemerken. Der britische Geheimdienst, die Franzosen, das FBI. Jeder bemerkte, dass Lord Louis Mountbatten von den Sowjets kompromittiert wurde. Seine ganze Familie von den Sowjets kompromittiert wurde und der für die NATO alles durcheinander bringt. Es gibt also immer noch diese aristokratischen Familien, und sie sind genau wie dieser Typus, den ich zuvor erwähnt habe und der in dem Buch Die okkulten Wurzeln des Nationalsozialismus genannt wurde. Dieser eine Aristokrat, der Geld in diese rechten Orden gesteckt hat, dieser Novo Ordo Templi oder wie es genannt wurde. Es passiert also heute dasselbe wie in den 1920er und 1930er Jahren. Wjatscheslaw Menschinski war von 1926 bis 1934 Chef des OGPU, des sowjetischen Geheimdienstes. Er war der bedeutendste Bolschewik mit okkultistischen Verbindungen vor der Revolution. Teil des Kreises um den satanistischen Kult, er äußerte Ansichten, die denen Dugins ähnelten. Aber trotzdem durfte jemand wie Alexander Dugin diese höheren Ebenen noch nicht betreten, weil die Sowjets dieses Zeug in einer sehr engen Gruppe hielten. Und das machte Dugin wütend und es dauerte lange Jahrzehnte, bis der Okkultismus zu einer größeren Bewegung wurde. Und Dugin bekam endlich, was er wollte, eine internationale Bewegung dieser Art. Nyquist fährt fort, Menschinski hat die Operation Trust geschaffen. Er war als Checker oder GPU-Stratege äußerst wichtig, die Idee, kontrollierte Opposition zu schaffen. Eine der Formeln des Marxismus besteht darin, Dinge durch Veränderung ihrer Natur zu zerstören. Und auch im Okkultismus, und das gab es in den 1980er Jahren, als der KGB gezielt sehr intensiv Neonazi-Gruppen infiltrierte. Es wurden enorme Anstrengungen unternommen, rechtsextreme Ideen zu synthetisieren und deren antiwestliche Eigenschaften auszunutzen. Für einen zukünftigen Zweck. Denn man bedenke, die Sowjetunion hatte vor, sozusagen zu verschwinden, aber nicht unter der Oberfläche. Die Neonazi-Rechte und die Rechte im Allgemeinen bestanden nur aus 1000 Splittern. Nun, der KGB fragte sich in den 1980er Jahren, wie bringen wir all diese Splitter zu einem Ganzen zusammen und wie verschmelzen wir es dann irgendwie irgendwann in der Zukunft mit dem Kommunismus? Und ich denke, das ist das, was wir gerade erleben, weil ich das seit fast 2 Jahrzehnten bemerke. Ich habe das alles erwartet. Ich habe erwartet, was wir bei der AfD-Partei sehen jetzt oder was bei MAGA passiert. Ich habe das erwartet, weil ich die eigentliche Vorbereitung dafür gesehen habe. Wenn man den Kommunisten und den Russen wirklich Aufmerksamkeit schenkt, kann man sehen, dass sie schon lange und immer wieder daran arbeiten, an dieser Links-Rechts-Konvergenzstrategie, deren Entwicklung natürlich Jahre oder Jahrzehnte dauert. Putin greift nach ganz rechts. So erhalten wir etwas wie das Carlson-Interview, das einzige Interview, das Putin seit Beginn des Krieges vor 2 Jahren in der Ukraine gegeben hat. Er hat es diesem rechten Amerikaner gegeben. Und es spielt sich nach rechts ab und das ist kein Zufall. Dann versucht Dugins vierte politische Theorie, die Themen von rechts und links ideologisch zu verbinden, indem sie sich auf die Feinde beider konzentriert, nämlich das klassische westliche liberale Zentrum. Ich selbst fahre fort, Dugin steht mit diesem Konstantin Malofejew in Verbindung und war an der Finanzierung von Kämpfern beteiligt. Anscheinend steht er deswegen auf einer Sanktionsliste, wegen Dingen, die vor Jahren in der Ukraine passiert sind. Und so werden fast alle paar Monate E-Mails durchgesickert. Daran sieht man, dass Dugin mit Konstantin Malofejew zusammenarbeitet. Und Malofejew ist ein Fan der Zaren. Und sie laden AfD-Parteimitglieder und andere zu diesen Sondertreffen ein. Sie laden offenbar diese französischen Politiker und diese Italiener ein, die alle Putin lieben. Und da ist immer Okkultismus drin. Die Italiener stehen auf Julius Evola und auf alles. Das ist also eine Art Netzwerk, das seit langem aufgebaut wird. Und heutzutage sieht man in Deutschland Demonstrationen, bei denen es eine gemischte Menge gibt, diese rechtsextremen, kommunistischen und esoterischen Leute. Und einige dieser Journalisten kratzen sich am Kopf. Sie können nicht verstehen, warum diese Leute tatsächlich zusammenarbeiten würden. Aber wenn man sich zum Beispiel Helena Blavatsky ansieht, dann hat Blavatsky diese Bewegung ins Leben gerufen, die sich später ausgeweitet hat, um nicht nur ein rechtes, sondern auch ein linkes Publikum anzusprechen. Es wurde in Großbritannien populär und Britannien hat diese seltsamen Verbindungen zu den Russen. Dann gibt es Leute wie Uspensky. Es gibt all diese Verbindungen zu Uspenskys Vorlesungen. Sie wurden von Leuten wie Aldous Huxley, T.S. Eliot, Gerald Hurd und anderen besucht. Lady Rothermere, die Frau von Harold Harmsworth, dem ersten Viscount Rothermere, einem Pressemagnaten, war bereit, Texte von Uspensky oder Gurdjieff zu fördern. Und in Istanbul traf Gurdjieff auch seinen künftigen Schüler Captain John Bennett, den damaligen Leiter des britischen Direktorats für Militärgeheimdienste in Konstantinopel. Es gibt also immer diese seltsame Verbindung zu den Briten und dann kommt das nach Amerika, wo wir darüber schon einmal gesprochen haben, als ich den pensionierten 2-Sterne-General Albert Stubblebine traf, der schon immer ein militärischer Geheimdienstprofi und ein ausgeprägter Antikommunist war. Und er war nach Vietnam so frustriert, weil all diese jungen Soldaten starben und er nicht verstehen konnte, warum es so schlimm lief. Erst später wurden die dafür verantwortlichen Maulwürfe entlarvt. Stubblebine war also deprimiert und dann gelangte er in diese Kreise dieser Leute, Aldous Huxley und andere. Und diese Kreise versuchten, in das amerikanische Militär einzudringen und diese Leute zu psychedelischen Drogen zu animieren. Ich glaube, dass Albert Stubblebine psychedelische Drogen genommen hat, weil er depressiv war. Und dann beschäftigte er sich mit all diesen Dingen, sie nannten es das First Earth Battalion, diese Regenbogenkrieger, die durch Wände gehen und all diesen Kram. Sie versuchten, in alles einzudringen, im wahrsten Sinne des Wortes alles. Nyquist fährt fort, und so ist Dugin, der ultimative schwarze Magier in Russland, letztendlich zum Befürworter des Krieges geworden. Und er zitiert gerne Heraklit mit der Aussage, dass der Krieg der Vater aller Dinge sei. Aber es gibt noch einige weitere Zitate aus Dugins Werken, und ich werde in diesem Zusammenhang einige dieser Dinge zitieren. Ich meine, Menschen dazu zu bringen, Drogen zu nehmen, ist eine Art, ihr Gehirn zu vergiften, oder? Er sagt, wenn die europäische neue Rechte sich für uns, die Russen, entscheidet, bedeutet das, dass es sich für das barbarische Element entscheidet und daher unsere Vorgehensweisen wählen muss, natürlich extreme Gewalt sind. Und dann erklärt Dugin, man müsse abends auf der Straße ein Messer nehmen und jemanden töten. Töte mindestens einen Amerikaner. Und dann fügt er hinzu, ich weiß nicht, ob einer der neuen rechten Aktivisten jemals unter Artilleriebeschuss stand. Aber unsere Leute gehen nicht nur zu Versammlungen und kämpfen auf Barrikaden, sie ziehen auch in echte Kriege. Zum Beispiel im östlichen Bezirk Moldawiens oder Jugoslawiens. Die neue Rechte, sagt er, ist nur ein Projekt, wir sind seine Architekten. Die Zukunft gehört wahrlich uns. Dugin sagt also, die neue Rechte sei unser Projekt, wir haben es geschaffen. Man übernimmt die russische Gewaltformel. Und dann sagt er etwas, und er geriet dafür 2014 in Schwierigkeiten, als die Euromaidan-Revolution stattfand. Er sagte, die heutigen Ukrainer seien eine Rasse degenerierter Menschen. Sie krochen aus der Kanalisation hoch. Völkermord sei angebracht. Und das hat Dugin gesagt. Und dann meinte er, töte, töte und töte die Ukrainer. Wir müssen alle Ukrainer töten. Ich selbst fahre fort, wir bekommen so viele ukrainische Flüchtlinge. In meiner kleinen Stadt hier ging man auf die Straße und hörte, wie die Leute ukrainisch redeten. Und wenn man genau hinschaut, erkennt man, dass sie Ukrainer sind. Aber es sieht so aus, als ob sie wie die meisten Leute hier sind. Für die Russen sind die Ukrainer also zu weiß. Und das ist etwas, das die Amerikaner verstehen müssen. Und diese ganze neue rechte Sache in Europa ist anti-amerikanisch. Deshalb bekam ich immer Hassmails wegen meiner Aussprache, weil ich amerikanische Verwandte habe, weil wir amerikanische Marken verkaufen. Hier, ich trage amerikanische Kleidung. Das ist 5-Eleven Tactical. Das ist eine amerikanische Bekleidungsmarke, die wir verkaufen. Dafür bekommen wir jede Menge Hassmails und ich erzähle den Leuten immer wieder, dass Amerikaner deutsche Wurzeln haben. Etwa 40 bis 50 Millionen Amerikaner haben deutsche Wurzeln. Was redet ihr da für ein Zeug? Das ist alles so verrückt anti-amerikanisch. Und die Menschen haben heutzutage wirklich keine Ahnung von Russland. Ich habe kürzlich meine Mutter gefragt, sie ist ungefähr 66 Jahre alt, ich bin 40. Also frage ich sie, sag mal, wie hast du diese ganze Sache mit dem Kalten Krieg damals verfolgt? Meine Mutter sagte, ich habe nicht so viel mitbekommen. Und das brachte mich zum Nachdenken, denn ich wurde 1984 geboren. Ich war also ein kleines Kind in den 80ern, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Wäre ich 1974 geboren, wäre ich in den 80ern erst ein Teenager gewesen und hätte daher vom Kalten Krieg nicht wirklich viel mitbekommen. Wäre ich 1964 geboren, wäre ich auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges voll erwachsen gewesen. Und dann hätte ich noch Bücher lesen müssen. Ich hätte mich einlesen müssen in das Thema. Heutzutage ist man in Deutschland also entweder zu jung, um den Kalten Krieg miterlebt zu haben. Und wenn man mindestens 60 Jahre alt ist, musste man sich tatsächlich damals bewusst darauf einlassen. Jetzt haben wir also drei Generationen von Deutschen, die überhaupt keine Ahnung von Russland und dem Kalten Krieg haben. Als 1989 die Mauer fiel, kümmerten sich die Menschen überhaupt nicht mehr darum. Warum sollten wir uns darauf einlassen? Warum sollten wir etwas über den KGB und die Sowjets und die Maulwürfe und alles lernen? Warum sollte uns das interessieren? Das ist doch aus. Also kümmerten sich die Leute überhaupt nicht mehr darum. Wir haben also jetzt drei Generationen ahnungsloser Menschen. Ich bin jetzt 40. Jetzt haben wir die 20-Jährigen, die erwachsen sind. Niemand weiß etwas über Russland, geschweige denn die wirklich verrückten Dinge. Nyquist fährt fort. Ich erinnere mich, dass ich während des Kalten Krieges in der Graduate School in einem Seminar sagte, die Sowjetunion sei ein gefährlicher Feind der Vereinigten Staaten. Und dieser Mann, ein Mitstudentenkollege Mitte 20, wurde wütend, schob sein Gesicht direkt an mein Gesicht ran und schrie mich an, du bist verrückt, aus vollem Halse, direkt in mein Ohr, in mein Gesicht. Und das gibt uns eine Vorstellung davon, was es bedeutete, ein kalter Krieger zu sein. Selbst während des Kalten Krieges war es umstritten und galt in der vornehmen Gesellschaft als nicht richtig. Daher war es sogar erstaunlich, dass wir unsere Verteidigung schon damals aufrechterhalten konnten. Denn man erinnere sich an die 70er Jahre nach Watergate, nachdem sie die CIA durch den Dreck gezerrt hatten und unsere aus Vietnam zurückgekehrten Soldaten die Babymörder nannten. Ich erinnere mich daran, wie ich als Marinesoldat in Virginia in der Ausbildung war und mit all meinen Kumpels auf der Liberty vor der Ausbildung in einem Restaurant war und wir aufstehen und das Restaurant verlassen mussten, weil sie uns Mörder nannten. Das war 1978, 3 Jahre nach dem Fall Saigons. Sie nannten uns immer noch Babymörder. So hat es also damals funktioniert. Die Leute begreifen das nicht. Und natürlich ließen wir unser Militär so weit verkommen, dass Russland in den frühen 80ern versucht war, uns mit Atomwaffen von der Landkarte zu tilgen. Ich selbst werfe ein. Und stellen wir uns vor, was hätten die Truther damals zu dir und deinen Leuten gesagt? Sie hätten euch gesagt, ihr seid ein Werkzeug der globalistischen jüdischen Bankiersverschwörung. Du bist wegen der Juden oder so nach Vietnam gegangen. Ist also nicht nur die linke Gruppe. Nyquist erklärt, Tucker Carlson war bei Lex Friedman in der Sendung und zeigte, was ein leerer Mann er ist. Ich meine, er ist so hohl. Er sagt zu Lex Friedman, viele Menschen haben mit diesem Krieg Geld verdient. Ich meine, was soll das? Was hat das damit zu tun, dass die Ukrainer unter dieser Invasion leiden? Das ist lächerlich. Ich hoffe, dass jemand Geld verdient und ihnen viele wirklich gute Waffen gibt, um das Böse dieser Invasion zu stoppen. Aber nein, das ist eine leere Aussage. Ich selbst werfe ein, vielleicht finden wir eines Tages heraus, warum genau die CIA damals die Bewerbung von Tucker Carlson abgelehnt hatte. Könnte es sein, dass er sich für LSD interessierte oder dass er sich für diese verrückten Musikreise interessierte, Musik der 60er. War das der Grund, warum die CIA ihn abgelehnt hat? Oder war es die Legasthenie? Er kann also nicht richtig lesen. Nyquist fährt fort. Wenn man das ganze Interview mit Alex Friedman gesehen hat, sagt Carlson, ich weiß nicht, warum die NATO existiert. Wir müssen da sofort raus. Lass mich nur für das Publikum erklären, wie destruktiv und wie dumm das ist. Wenn die USA aus der NATO aussteigen, würde die NATO zusammenbrechen und Russland würde Europa besitzen. Es wäre einfach eine Tatsache. Nur weil unser nuklearer Schutzschirm sie nicht mehr schützen würde, haben sie keinen wirklichen Schutz und keine wirkliche Unterstützung. Und wenn das passieren würde, würde das gleiche auch Japan, Südkorea und Australien im Pazifik passieren. Also wären wir ganz allein. Lateinamerika ist mit Russland und China verbunden, also wären wir ganz allein. Und übrigens würde niemand den Dollar mehr als Handelswährung verwenden. Billionen Dollar, die auf der ganzen Welt als Handelswährung verwendet werden, würden also zurück in die Vereinigten Staaten fließen und die Hyperinflation würde das, was in den 20er Jahren in Deutschland geschah, wie ein Witz aussehen lassen. Ich meine, unsere Wirtschaft würde sofort im Erdboden gleichgemacht. Ich selbst erkläre, nach der Logik von Verschwörungsaktivisten ist Amerika ein besetztes Land und die Besatzer sind die Weisen von Zion. Wir bräuchten also die Hilfe Russlands, um Amerika zu befreien. In der Verschwörungslogik macht es also absolut Sinn, dass Russland Westeuropa übernimmt, Zugang zur gesamten deutschen Industrie erhält und dieses vergrößerte Imperium dann nutzt, um dann Amerika zu übernehmen. In Truther-Logik wäre das eine Befreiung. Und wenn die Leute über die Illuminati und all das Zeug reden, das sie nicht wirklich verstehen, weil sie die deutsche und europäische Geschichte nicht kennen, was glauben diese Leute dann, dass die Russen in ihren Palästen treiben? Ich meine, haben die diese Paläste gesehen, die alten und die neuen, die sie gebaut haben? Was denken die Aktivisten, worauf die Russen abfahren? Ich meine, all dieses uralte Zeug und okkulte Zeug, das ist es, was sie lieben. Und diese Typen möchten, dass die Russen sie befreien? Nyquist meint, ich werde Dugin noch einmal zitieren. Die Neurechte ist nur ein Projekt und wir sind seine Architekten. Ich selbst fahre vor, Dugin sprach davon, dass Europa ein Protektorat Russlands werden würde. Die Verschwörungsbewegung glaubt, dass Satanismus, Okkultismus und Mysterienkulte jüdisch sind. Als ob Juden das erfunden hätten oder etwas Besonderes oder was auch immer erfunden hätten. Die Zaren beschäftigen sich mit Okkultismus, die Kommunisten beschäftigen sich mit Okkultismus. Und in der postsowjetischen Phase gibt es noch mehr Okkultismus. Diese Okkultisten sollen uns helfen, uns von den Okkultisten zu befreien? Ich meine, übersehe ich hier etwas? Der berühmte Filmregisseur Sergei Eisenstein hat im Grunde das moderne Kino, das propagandistische Kino erfunden. Und die Nazis haben von diesem Kerl gelernt. Alle Filme von Leni Riefenstahl und so weiter. Auf YouTube kann man diese Leni Riefenstahl-Filme über die Nazis ansehen. Und selbst die größeren Hitler-Reden haben alles Mögliche von den Sowjets übernommen. Und so war der Filmregisseur Sergei Eisenstein ein Rosenkreuzer, ebenso wie weitere Mitglieder der Kunstszene in der Sowjetunion. Sie waren alle Okkultisten, sie waren in denselben Logen untergebracht und es gab auch andere Orden dieser Art. Und so wurde es nach Stalins Tod zu einem größeren und umfassenderen Phänomen in der Sowjetunion. Doch dann führte Brezhnev erneut strengere Maßnahmen gegen diese lokalen Gruppen ein. Deshalb wollten sie es in einem engeren Kreis halten. Dann gab es diese Untergrundbewegung, Leute wie Dugin, die waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht so weit oben in der Hierarchie. Dugin wollte an diesem Elite-Okkultismus teilhaben. Er war aber Teil des Untergrunds. Und diese Leute in dem Kreis, in dem Dugin war, haben sich fast zu Tode gesoffen. Sie haben höchstwahrscheinlich alle möglichen Drogen ausprobiert. Mitglieder dieses Kreises starben an einigen ihrer verrückten Rituale. Und dann kam diese Pamjat-Bewegung, die du erwähnt hast. Und sie war sehr rechtsgerichtet, sehr verschwörungsorientiert. Und das machte sie mit westlichen Kreisen kompatibel. Nyquist erklärt, der KGB, das Zentralkomitee der Sowjetarmee, stand hinter diesem Projekt. Ich selbst erkläre, jetzt sehen wir also, wie Tucker Carlson Putin interviewt. Putin spielt den Zaren, aber er schleicht auch kommunistisch-leninistische Argumente und Narrative ein. Es kam zu einer frühen Infiltration der westlichen Verschwörungsbewegung. Wenn man das goldene Zeitalter des amerikanischen Industrialismus als eine jüdische Verschwörung betrachtet, dann ist ja alles eine Verschwörung. Xerox ist eine Verschwörung, die Stahlkonzerne sind eine Verschwörung, die Ölkonzerne, Autos, alles ist eine Verschwörung. Man müsse also gegen alles kämpfen, man muss alles bekämpfen und die Banken, alles, die Regierung, alles ist Verschwörung, alles ist Besatzung und man müsse sich erheben und ein Rebell sein und einfach dieses System zerstören. Das glauben die Truther und das sagten auch die Russen. Und es ist für mich verblüffend, dass es für die Menschen in Amerika mit der Birch-Bewegung nicht offensichtlich war. Sie behaupteten, die beste antikommunistische Gruppe der Welt zu sein. Niemand sei besser als sie, sagten sie. Aber sie griffen dann Eisenhower an. Nyquist erklärt, sie bezeichneten die kapitalistische Elite als den wahren Feind, die sogenannten Insider. Auf die jüdischen Bankiers käme es an, aber das wollten sie nicht laut sagen, weil sie nicht als Neonazis oder Antisemiten abgestempelt werden wollten. Deshalb war Robert Welch vorsichtig. Aber wenn man Olivers Memoiren liest, heißt es im Wesentlichen, dass er und Robert Welch an dasselbe glaubten, nämlich, dass die Juden das Problem seien. Er sagte, Welch will das nicht offen sagen, er würde diese Tatsache verbergen. Oliver nennt Robert Welch in seinen Memoiren bekanntlich den Welcher. also der Gründer der Birch Society. Wir stellen fest, dass Robert Welch Leute wie Willis Carto beschäftigte, den berühmten amerikanischen Antisemiten und Neonazi-Verleger, der Francis Parker Yockeys Imperium veröffentlichte, dass Adolf Hitler dem Helden des Zweiten Weltkriegs gewidmet war. Für ihn schrieb Taylor Caldwell, ein irisch-amerikanischer Schriftsteller und Antisemit. Er würde zusammen mit Westbrook Pegler, einem weiteren amerikanischen antisemitischen Journalisten, die Bühne betreten. Ich meine, die Assoziationen von Robert Welch bringen es ziemlich deutlich zum Ausdruck. Ich traf den Leiter der John Birch Society, den Präsidenten, der mir erzählte, dass es sich um eine jüdische Verschwörung von neun jüdischen Anführern handelte, die die Welt durch die Banken und die Illuminaten regieren. Und das sagte mir vor 30 Jahren der Präsident der John Birch Society. Ich trinke Kaffee und esse Kuchen mit ihm bei einem Freund. Ich dachte nur, das ist doch einfach verrückt. Die Russen der KGB haben dieses rechtsextreme Neonazi-Zeug benutzt. Das stirbt nicht, weil es eine Idee ist. Und es gibt immer Menschen auf der Welt, die die Romantik dieser Idee haben. Wenn Sie also diese Menschen mit Energie versorgen, sich mit ihnen vereinen, sie zu Netzwerken wiederbeleben und dann eine Bewegung schaffen und dann die Mitte nach ganz rechts und nach ganz links ziehen können, zerstören Sie letztendlich die Mitte. Dann haben Sie Ihre Scherenstrategie. Sie haben die Rechte und die Linke unter Ihrer Kontrolle und dann können Sie das Ganze zerstören. Ich selbst fahre fort. Nach der Sowjetunion, also zumindest auf dem Papier, als die Sowjetunion offiziell vorbei war, kam es zu einer Explosion. Eine Explosion des Okkultismus in Russland und den ehemaligen Sowjetgebieten. Dies war der Zeitpunkt, auf den Dugin gewartet hatte, um diese große internationale Bewegung ins Leben zu rufen. Zu diesem Zeitpunkt tauchten überall Bücher auf. Jeder konnte auf alles zugreifen. Und dann kam natürlich das Internet. Jeder konnte auf dieses Zeug zugreifen und viele von Crowleys Schriften erfreuten sich in Russland wieder großer Beliebtheit. Es gab OTO-Logen in Russland, ein Typ schrieb Romane, ähnlich wie Tolkien, aber mit mehr Okkultismus. Jemand hat 80.000 Exemplare von Wolfhound verkauft, einem Roman, der in Russland in einen sehr, sehr teuren Film gemacht wurde. Dann gab es die Black-Metal-Bewegung. Das war in den 90ern, so hauptsächlich in Skandinavien, aber es gab immer Sympathien für ältere und auch russische Sachen. Black Metal ist ein Genre, das offenkundig satanistisch ist. Das ist nicht wie bei den älteren Rockbands, die nur mit Bildern spielten, um die Leute zu provozieren. Die standen wirklich auf Satanismus und so gab es all diese Bands, die Musik machten und sie haben immer Sachen reingebracht, die alt waren, die alten Mythologien. Das wurde in den 1990er Jahren richtig groß. So reisten die Menschen in Russland zu Orten im südlichen Ural, sie nennen es das russische Stonehenge, vermutlich die Heimat der Arier. Die Times of London schrieb 2018, dass es in Russland 800.000 Okkultisten und Wunderheiler gibt, aber nur 640.000 Ärzte. Man bekommt diese schamanische Volksmedizin also überall. Sie können Menschen dafür bezahlen, Rituale durchzuführen, um befördert zu werden, oder sie können Unfälle verhindern angeblich und so weiter. Und das war Dugins Moment. Gleich in den 1990er Jahren begann er, sich mit europäischen Politikern zu vernetzen und forderte bereits die Verschmelzung von rechts und links. Und ich erinnere mich an dieses Buch aus den 1990er Jahren. Dies wurde von zwei Kommunisten geschrieben. Mittlerweile betreibt der eine in Deutschland eines der einflussreichsten und sehr pro-russischen Alternativmagazine. Er ist sehr pro Dugin, sie interviewten ihn mehrmals. Und die andere Autorin war eine Kommunistin namens Wagenknecht. Sie hat gerade eine neue politische Partei gegründet und ist außerdem sehr pro-russisch. Und so sprachen diese beiden Leute 1996 in einem Buch darüber, wie wir den Kommunismus zurückbekommen oder wie wir etwas tun können, um Russland zu helfen. Und sie plädierte bereits für den Nationalbolschewismus, dass Dugins Konzept der Verschmelzung kommunistische Elemente mit nationalistischen Elementen war. Sie war schon beim nächsten Schritt, während dieser andere Typ noch nicht vom Nationalbolschewismus überzeugt war. Jetzt ist er es anscheinend. Daher nutzten sie in den 1990er Jahren schnell die Chancen. Dugin interessierte sich für alles. Er liebte Julius Evola, dessen Buch Pagan Imperialism er ins Russische übersetzte. Das klingt schon gruselig, heidnischer Imperialismus. Dann natürlich die Verbindung mit der Pamjat-Bewegung und Dugin war natürlich Mitbegründer der nationalbolschewistischen Partei mit Eduard Limonov, der nach New York ging. Limonov war in Amerika unterwegs und zu seinen Bekannten in New York gehörten Steve Rubell von Studio 54 und eine Trotzki-Gruppe, die Socialist Workers Party. So war Steve Rubell Miteigentümer der New York City Disco Studio 54 und Rubell beauftragte Roy Cohn, seine Leute vor Gericht zu verteidigen. Dugin verließ die nationalbolschewistische Partei 1998 und gründete dann neue Projekte und, glaube ich, eine neue Partei und 1997 veröffentlichte er seine Grundlagen der Geopolitik. Er nannte die Waffen-SS und das Ahnenerbe eine geistige Oase im Rahmen des nationalsozialistischen Regimes. Warum sollte er es eine Oase innerhalb des Nazi-Systems nennen? Denn offenbar waren ihm die Nazis im weitesten Sinne nicht okkult genug, weil die Nazis die wirklich verrückten Dinge in einem engen Kreis hielten. Es waren also die SS und das Ahnenerbe, die für ihn wirklich cool waren, weil Deutschland damals oft ein sehr trister Ort war. Es gab nicht viele Orte in der Natur, die die Fantasie beflügeln würden. Es war sehr industrialisiert und sehr eintönig. Aber das Ahnenerbe und die Waffen-SS galten als cool für ihn. Die dachten damals, sie würden die Kriegerelite der Zukunft erschaffen. Deshalb mussten sie speziell für diese Organisation ausgewählt werden, insbesondere im Hinblick auf ihre Familie. Wenn sie nur ein normaler Deutscher wären und heiraten wollten, müssten sie nachweisen, wer ihre Vorfahren waren. Einige dieser Ahnenpässe haben wir sogar in unseren Aufzeichnungen gefunden. Über unsere Vorfahren. Sie mussten vor mehreren Generationen beweisen, dass sie würdig waren, Kinder zu bekommen. Sie mussten also mehrere Generationen zurück eine Hintergrundüberprüfung durchführen. Dugin arbeitete mit den Franzosen und den Belgiern zusammen. Jean-François Thiriard sprach von einem Euro-Sowjetimperium, das sich von Dublin bis Vladivostok erstrecken und sich auch nach Süden ausdehnen würde. Nyquist erklärt, so nannte Gorbatschow das eine gemeinsame europäische Haus. Als Reaktion auf das Tucker Carlson-Interview veröffentlichte Dugin einen Beitrag auf X und sagte darin, dass Tucker Carlson eine Symbolfigur sei und dass er jetzt das Hauptsymbol derjenigen sei, die Biden, Liberale und Globalisten hassen und die für Trump stimmen. Und dann sagt Dugin, dass Trump, Carlson und Musk sowie der Gouverneur von Texas, Abbott, die Gesichter der bevorstehenden amerikanischen Revolution seien. Ich selbst erkläre, Dugin war Gast in der Alex Jones Show und Alex Jones war Gast in einer Sendung mit Dugin, ich glaube mehrmals. In seinen frühen Jahren, in den 90ern und frühen 2000ern, hat Alex Jones noch David Icke verunglimpft. Er wollte in der Öffentlichkeit nichts mit den Reptilien und multidimensionalen Wesen und all dem Zeug zu tun haben. Aber im Laufe der Jahre wurde Alex Jones ein Fan von David Icke und sprach auch immer wieder über DMT, das im Internetzeitalter populär wurde, weil man es online auf diesen illegalen Marktplätzen bestellen konnte. Ähnlich wie bei einem im Deep Web versteckten eBay oder im Dark Web, wo es diese verschiedenen Auflistungen von Drogen gibt und sie einfach ein paar Sachen auswählen, sie in ihren virtuellen Warenkorb legen, damit Bitcoin oder was auch immer bezahlen und sie dann per Post erhalten. Ich glaube also, dass Jones immer noch bestreitet, DMT oder etwas in der Art eingenommen zu haben, aber er redet immer noch darüber. Und der sprach auch im Joe Rogan Podcast darüber, wie er diese Halluzinationen bekommt, bevor er schläft. Wir können also spekulieren, dass Alex Jones möglicherweise Psychedelika genommen hat und Teil der breiteren Szene von Tucker Carlson und Jordan Peterson noch einige dieser anderen Typen geworden ist. Diesen Leuten aus der 9-11-Truth-Bewegung, die in den 2000er Jahren etwas berühmt wurden. Einige von ihnen signalisieren, dass sie auf Psychedelika stehen. Und da war dieser eine Typ, Adam Kokesh. Er hat eine Sendung auf Russia Today und machte Werbung für Ron Paul, der sehr pro-Russland war. Und dieser Adam Kokesh-Typ machte auf seinem YouTube-Kanal Werbung für DMT, als es dort noch einigermaßen toleriert wurde. Und ich glaube, es gab sogar ein Video, in dem er irgendeine Substanz konsumierte und die Leute dabei zusehen konnten, wie er das erlebte. Und das tun sie vor dem Publikum, das ohnehin alles glaubt, was sie sagen. Die Zuschauer können anfangen, sich damit zu befassen. Und genau das will Dugin. Das ist es, worüber Jordan Peterson spricht, dass er die Menschen wieder in Kontakt mit dem Mysteriösen, der Natur, diesen größeren Konzepten kommen. Und man soll alles hassen, was modern und links ist und so weiter. Und so schaffen sie dieses Netzwerk von Menschen. Sie schaffen diese Bewegung und von ihnen allen wird erwartet, dass sie diese Drogen einnehmen. Dugin sprach darüber, dass der moderne Mensch einen normalen Job hat, am Handy hängt und Fernsehen schaut. Aber du sollst das Gegenteil sein. Du solltest dich aus dieser allgemeinen Welt zurückziehen. Man soll diese Drogen nehmen, in den Wald gehen, ein Ritual durchführen und dann mit einem Messer rausgehen und jemanden umbringen. Die Schaffung einer terroristischen Bewegung. Und es ist interessant zu sehen, dass Dugin so ein Fan der SS und des Ahnenerbes ist. Das spielt auch der Linken in Amerika direkt in die Hände, weil die Linke beobachtet, was die Rechte tut und sie schaut sich das an und sagt, das sei völlig verrücktes Nazi-Zeug, das ermutigt die Kommunisten noch aktiver und verrückter zu sein, wenn sie das sehen. Das rüttelt also die Linke auf. Sie wollen ihre eigene Revolution, weil sie denken, sie müssten der Rechten zuvorkommen. Wenn die Leute anfangen, über einen Bürgerkrieg zu reden in Amerika, das war in all diesen Sendungen da draußen, in denen über Bürgerkrieg und noch mehr Bürgerkrieg gesprochen wurde. Genau das wollen Dugin und seine Leute. Ich meine, es ist für uns so offensichtlich, weil wir die sowjetische Geschichte kennen. Wir kennen den Kalten Krieg in- und auswendig, für uns ist es sehr, sehr klar. Aber diese Leute wie Tucker Carlson und Alex Jones haben offenbar sehr wenig Ahnung vom Ostblock und sehr wenig Ahnung vom Kalten Krieg, auch wenn sie sich selbst als Experten vermarkten. Nyquist fährt fort, in seinem Buch spricht er über moderne Gewalt und Gewalt um ihre Selbstwillen, nämlich die politische Herrschaft, die im 20. Jahrhundert durch den Nationalsozialismus und den Kommunismus entstand. Und das ist ein Thema, das dargelegt werden muss. Aber ich möchte dies mit einem Zitat von Crowley beenden, der sagt, dass das Blut, Leben und Opfer für dunkle Wesen bedeutet. Was diese Wesen wollen, ist ein perfektes männliches Kind, vielleicht 5 Jahre alt, so etwas in der Art, ein kluger, attraktiver Junge. Und dass dies das angenehmste Opfer ist, das man bringen kann. Das sagt Aleister Crowley, der in einem Buch Magic in Theory and Practice schreibt. Das ist das Buch Nummer 4. Es gibt eine magische Operation von größter Bedeutung, heißt es, der Beginn eines neuen Weges, wenn es notwendig wird, eine Welt zu realisieren. Der ganze Planet müsse in Blut gebadet sein. Das ist es, worum es geht. Das rituelle Menschenopfer, das Massaker an Menschen, das Zeichnen magischer Kreise, diese verrückte metaphysische dunkle Nachahmung, bei der politische Aktionen in ein riesiges Ritual verwandelt werden. Und tatsächlich ist Marx wie ein Zauberer gewesen. Wenn man sich jemanden wie den politischen Philosophen und manchmal Theologen Erik Vögelin ansieht, der sagt, das ist düsteres Zeug, Hegel war ein Zauberer. Er sagt, dass sie mit ihren intellektuellen philosophischen Lügen und Täuschungen Tricks heraufbeschwören. Er nennt sie Tricks, Zaubertricks, sind Betrüger und erschaffen etwas sehr Böses und sie wissen, dass sie das tun. Sie wissen, dass sie lügen und das gleiche gilt auch für Hitler. Hitler wusste, dass er log. Er wusste, dass er die Leute betrügt. Und natürlich wurde Deutschland zerstört. Es wurde regelrecht eingeebnet. Als die alliierten Bomber und die sowjetische Armee einrückten, wurde alles in Berlin verbrannt. Die Artillerie, die russische Artillerie, beschoss irgendwann nur noch Trümmer. Wie viele Menschen sind gestorben? 9 Millionen Deutsche starben im Zweiten Weltkrieg und die Hälfte von ihnen starb in den letzten 3 oder 4 Monaten des Krieges. 4,5 Millionen Menschen, weil es am Ende nur ein Gemetzel war. Ein richtiges Gemetzel und es war vorhersehbar. Ja, es war das kleine Deutschland gegen die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion und das britische Empire. Ich selbst erkläre, ich meine, es gibt mittlerweile viele Menschen in Amerika, sie verdienen den Mindestlohn, es sind junge Männer im kampfbereiten Alter, dem typischen Alter eines Soldaten und ihnen wird ständig gesagt, dass sie in einem besetzten System, einem besetzten Land leben und nichts zu verlieren haben, weil ihre Lebenserwartung darin besteht, weiterhin für den Mindestlohn zu arbeiten. So könnten sie Teil von etwas Großartigem sein, von etwas Besonderem sein. Es sei besser, für diese verrückte Revolution zu kämpfen, als Sklave zu leben und all diesen Kram, der schon so oft in verschiedenen Ländern erzählt wurde. Und jetzt haben sie herausgefunden, dass Russland und China alle Daten über Amerikaner gestohlen haben. Online-Daten in den sozialen Medien, was die Leute gerne hören, was sie glauben. Sie haben ihre Leute in der Psychologie. Sie wissen also, wie die amerikanische Familie funktioniert und wie der amerikanische Geist funktioniert. Sie sagen ihnen also genau das, was sie hören möchten und verbinden es mit Amerikaner. Sie vermischen diesen Unsinn mit George Washington und dem Geist von 1776. Auf diese Weise verkaufen sie es ihnen. Sie verpacken es auf eine Weise, die ihnen gefällt. Denn selbst Menschen, die sich als amerikanische Patrioten betrachten, wissen nicht genug über die amerikanische Geschichte und wissen nichts über die anderen Kräfte damals. Wissen die, wie die Franzosen Dinge an die amerikanischen Rebellen verkaufen mussten? Und einiges von dem, was direkt nach der Revolution passierte, weil die Briten die Militäroperationen stoppten, aber sie führten den Geheimdienstkrieg auf unbestimmte Zeit fort. Es gibt also alte britische Netzwerke in Amerika und die Briten sind wegen den Russen kompromittiert. Nyquist fährt fort, ich werde Dugin noch einmal zitieren. Die Neue Rechte ist ein Projekt und wir sind seine Architekten. Und wer sind wir? Die Akademie der Wissenschaften, der KGB, die russischen strategischen Strukturen. Daran beteiligen sich die Chinesen auch. Wir haben viel über den Okkultismus in Russland berichtet in der Sendung heute und wie das alles zusammenhängt. Der einzige Ort, an dem man all diese scheinbar widersprüchlichen Stränge auflösen kann. Die rechtsextreme, linksextreme Kommunismus, der atheistische Kommunismus und der Okkultismus. Alles wird in der Strategie in Einklang gebracht, denn in der Strategie entfaltet es sich als Eroberungsversuch, den sie eigentlich anstreben. Sie sind auf der Suche nach Macht. Also Alex, ich möchte dir danken, ich möchte den Zuhörern dafür danken, dass sie bei uns waren. Ich bin Jeff Nyquist in Amerika, mein Freund hier ist Alex Benisch in Deutschland. Seien Sie das nächste Mal bei einer weiteren Folge dabei. Vielen Dank.